Hallo und herzlich willkommen bei Trekkipedia. Wir sind
Tanja
und Peter. Hallo Peter, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Es ist jetzt Wochenende, also jetzt, wo wir aufnehmen, ist gleich Wochenende. Und schlechten Menschen geht's ja sowieso immer gut. Wie geht's dir?
Mir geht's auch gut, also wieder gut. Mich hat das ein bisschen hingelegt den Monat und deswegen sind wir mit einer etwas anderen Folge als geplant dran. Wir haben uns haben viele HörerInnen Wünsche erreicht mittlerweile, was ihr so hören wollt. Und wir nehmen uns heute tatsächlich einem dieser Themen an, weil es sich beim Rechercheumfang etwas kleiner gestaltet hat und das passt dann in diesem Monat einfach sehr gut. Ich bin mal gespannt, wie die Folge wird. Aber bevor wir verraten, worum es gehen wird, beziehungsweise das haben die HörerInnen ja schon gesehen, denke ich, am Titel. Aber du hast gesagt, du möchtest nochmal auf die alte, also auf die letzte Folge, unseren Replikator zurückblicken, was wir da so gehört haben oder genau, wie du so empfunden hast.
Ja, genau. Also erstmal, es gab Feedback nicht nur von unseren HörerInnen, sondern, also aber erstmal gehe ich auf den Michael ein, der auf unserer Podcast-Seite kommentierte. Und er sagte, dass die Technologie für die Replikation von Alkoholika, jetzt in diesem Fall war es, glaube ich, Martini, die sei auf einer Seite als gut bewertet worden. Das sei ein gutes Zeug. Und auf der anderen Seite lehnte aber beispielsweise Scotty dieses Replikationszeug oder eben jetzt in speziellen den Syntehol ab. Und das könnte sich widersprechen. Aber ich habe gleich, ich habe das gelesen und mir fielen gleich sofort einige Ideen ein, warum das nicht zwingend ja ein Problem sein muss oder sich widersprechen muss. Beispielsweise der Sonny, der aus der Vergangenheit, aus den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts auf die Enterprise kommt, also ganz überraschend wieder aufgetaut wird, obwohl er eigentlich schon tot war, der nimmt sich einen Martini aus dem Replikator und sagt, es sei hervorragend. Und das widerspricht ja eben dieser Aussage von Scotty. Und ich hatte so das Gefühl, da kann einiges dazwischen liegen. Nämlich beispielsweise könnte Scotty ein Alkoholiker sein und der schmeckt sofort, dass dort kein Alkohol drin ist oder kein wirksamer Alkohol. Das ist jetzt wirklich eine wirklich fiese Annahme von mir, ne? Dass ich den Scotty so in die Pfanne haue. Aber vielleicht ist es halt auch so. Der Sonny könnte aber auch irgendwie an den Geschmacksnerven gelitten haben. Der könnte, also mir fielen ein paar Sachen ein, könnte auf der Kommentarseite nachlesen unter Replikator. Also ich finde, da könnte einiges dagegen sprechen. Aber ich finde den Einwand natürlich richtig und vielleicht nimmt nicht jeder sogar ein und dasselbe Getränk genau gleich wahr. Ich beispielsweise mag kein Bier und viele Leute lieben Bier und vielleicht ist es auch einfach nur das, was dazwischen liegt. Wer weiß. Aber das könnte halt auch tatsächlich am Replikator liegen, an der Replikator-Matrix, an der Auflösung, was auch immer. Vielleicht auch einfach nur am Syntehol, wie ich schon sagte. Und es gibt ein zweites Feedback und zwar von mir. Ich habe mich nämlich, und zwar habe ich nicht Replikator nachgehört, da bin ich noch nicht. Ich habe die Zeit einfach noch nicht gefunden. Ich höre tatsächlich mit einem gewissen Abstand unsere eigenen Folgen. Ist das narzisstisch? Bin ich zu selbstverliebt? Also ich küsse nicht meinen Oberarm oder so, sondern ich höre nur unsere Folgen. Und ich muss ehrlich sagen, unsere Folge Sternflotte und Föderation, die ist ein bisschen schwierig gewesen, muss ich sagen.
Ja, das wussten wir ja schon von Anfang an, als sie entstanden war. Klar, das ist unsere schwache Folge.
Korrekt,
bisher,
ich glaube aber auch, ich war ein bisschen unausgeschlafen und ich schwafelte nur und das war nicht so die Stärke. Ja, richtig, genau. Aber ich habe über uns selbst, also über mich und dich, habe ich gut abgelacht über das, was wir sagen in beispielsweise Andorianer. Richtig, richtig toll. Auch die Folge, was hatten wir davor gehabt? Was war das denn? Ich weiß gar nicht mehr. Was hatten wir denn?
Was vor den Andorianern?
Ja, was hatten wir denn vor den Andorianern gemacht? Aber ich habe es gehört und ich fand's richtig toll. Wir hatten die Unisex-Alkoven.
Schlafen, genau.
Genau, schlafen. Was habe ich gelacht, als ich über dieses Kissen gezetert habe? Also Feedback von mir an mich, habt ihr gut gemacht an uns. Nein, wir waren komischerweise, also ich bin echt narzisstisch, ne? Ich höre mich selbst und finde es gut. Ich höre mir selbst beim Reden gerne zu.
Aber ich muss ja auch sagen, wir machen das ja jetzt schon ein paar Monate und man vergisst ja auch über die Zeit einfach, worüber wir so gesprochen haben. Und wenn man so frisch in einem Thema steht, dann weiß man so viele Dinge, es ist unglaublich. Aber so ein halbes Jahr später sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Also
irgendwann,
bei mir zumindest. Ja. Und zum Beispiel für die Vorbereitung für den Replikator musste ich auch nochmal reinhören, wie war denn das eigentlich mit dem Beam? Dann habe ich mir selbst erklärt, wie der Transporter funktioniert hat. Und ich war wirklich fasziniert.
Du hörst dir ganz gespannt zu. Das ist toll.
Interessant. Oh, also, guck mal an.
Das bin nicht nur ich. Also wir sind beide wirklich echte Narzissten, wenn wir uns selbst beim Reden zuhören und es gut finden. Naja, gut.
Naja, es war auch lustig, ja, muss ich sagen. Ja, ja.
Es hat mir Spaß gemacht und man merkt es, glaube ich, dass es uns Spaß gemacht hatte.
Ja,
und also herzlichen Dank an und alle unsere HörerInnen, dass wir so ein tolles Feedback bekommen haben und dass wir so ein bisschen Bestätigung für den Spaß, den wir hier vor dem Mikrofon haben, bekommen. Das gibt uns ein bisschen Bestärkung, dass wir, glaube ich, auf dem richtigen Wege sind. Und ich glaube, man merkt halt auch, dass wir im Laufe der Zeit so ein bisschen lockerer geworden sind. Am Anfang, ich muss ehrlich sagen, am Anfang bin ich immer so ein bisschen verkniffen gewesen und ich dachte so, jetzt stehen wir in der Öffentlichkeit. Das gibt sich jetzt mittlerweile. Also
ja, es wird besser. Ja, auf jeden Fall. Bei mir auch. Ich kann mich noch erinnern, als wir das müssen wir vielleicht irgendwann mal veröffentlichen oder so. Unsere erste Nullnummer, die war so unfassbar schrecklich.
Wir haben das aber zu Ende gemacht.
Nein, wir haben mehrere Nullnummern aufgenommen. In der allerersten hast du wahnsinnig viel gesprochen. Ich dachte, oh Gott, warum redet er so viel? Ja, und dann habe ich mich zurückgehalten. Dann sagtest du nachher, vielleicht habe ich ein bisschen viel gesprochen und okay, da haben wir es neu aufgenommen, da waren wir beide so verkniffen und haben man hört quasi, wie wir den Atem anhalten. Richtig. Und am Ende war dann Aufnahmestopp und dann sagtest du, kannst dich noch erinnern?
Ich habe es mir nochmal neulich angehört, weil ich habe die Aufnahme nicht angehalten, sondern du fragtest, das war nicht gut. Und ich sagte, das war so schlecht. Ich muss es irgendwann mal, müssen wir es mal einspielen.
Also, du hattest gesagt, war es für dich auch so schlimm wie für mich? Und ich konnte nur noch lachen und musste sagen, ja, das war so unfassbar schlimm.
Es ist so schrecklich gewesen. Aber gut. Mann. Ich meine, es war auch schlimm, also zugegeben.
Okay. Ich glaube, die Nullnummer, die ihr gehört habt, war Nummer 4 oder so.
Ja, da ging es. Also, wir haben irgendwann mal angefangen und das ist wie mit Fahrradfahren. Man holt sich irgendwann mal ein blutiges Knie. Es ist halt einfach so. Mittlerweile können wir doch einigermaßen frei sprechen und ich glaube, das ist auch ganz gut hörbar. Okay, genug der Selbstbeweihräucherung. Okay.
Genau, jetzt heute Folge 8. Ja, wir sind schon im 8. Monat Podcast schwanger, sozusagen.
Wahnsinn. Beides in Bindung. Ja. Was haben wir denn heute?
Ja, heute haben wir einen Wunsch von Matt auf dem Tisch.
Lieben
und
Gruß.
Zwar geht es, lieben Gruß in die Schattenredaktion und speziell an Matt. Heute geht es um Lieutenant Barclay. Und ursprünglich war das ja gar nicht so unser Gedanke, dass wir sagen, auch einzelne Personen zu betrachten. Und als der Wunsch reinkam, dachte ich so, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Mhm. Natürlich kann man das auch machen. Es war jetzt nicht so der erste Gedanke, ne? Aber eigentlich, es ist auf jeden Fall etwas, was uns die Recherchearbeit etwas verkürzt hat, den Monat, habe ich ja schon gesagt. Mhm. Das war diesmal auch notwendig, sonst hätten wir es gar nicht geschafft. Und es ist sehr, sehr spannend, muss ich doch sagen.
Ja, ich musste mich auch erst mit diesem Gedanken anfreunden. Ich habe so gedacht, naja gut, das wird halt so eine Lückenfüllerfolge. Nee, wir werden sehen. Ich habe mich an diesen Gedanken wirklich angefreundet, dass wir über den Lieutenant Barclay sprechen, denn ich glaube, er gibt deutlich mehr her, als oberflächlich erstmal zu sehen ist. Und ich habe ein ganz klares Gefühl früher gehabt, was ich halt auch nochmal wiedergeben werde. Und in meinen Notizen habe ich mir nur reine Attribute, nur Adjektive aufgeschrieben. Mhm. Und ich glaube, die habe ich jetzt aufgeteilt in, so dachte ich früher, oder das ist halt so impulsiv erstmal meine Empfindung gewesen. Und das denke ich heute, oder was kann man alles daraus entnehmen? Vielleicht bin ich halt auch einfach noch reifer und sehe es deswegen etwas anders. Aber generell kann ich sagen, erstmal hatte ich eine Empfindung und die war, kann ich jetzt schon mal im Vorfeld sagen, ich glaube, einigen ging es so, recht negativ. Mhm. Also es war schon recht ausgeprägt. Ich meine, was er alles tut und so weiter. Und jetzt glaube ich, es etwas anders zu sehen. Aber, okay, wie denkst du denn über ihn?
Sehr spannend. Ja, also ich habe ihn halt nur als sehr unsicheren, fahrigen Typen so im Kopf. Und dass ihm immer unfassbar unglaubliche Dinge passieren. Na, und das, da steht er dann halt in so einer Folge in einem Mittelpunkt, in einer Story, wo alle anderen irgendwie nur die Augen verdrehen und am Ende hat er dann halt tatsächlich irgendwie dieses absonderliche Problem. Wir hatten uns in der Bewegt-Folge auch schon ein bisschen mit ihm beschäftigt, denn da hat er ja Todesangst beim Beamen.
Korrekt,
und er hat ja tatsächlich auch Gründe letzten Endes. Also es ist ja tatsächlich was im Transporterstrahl oder im Materiestrahl, Strom.
Okay. Ja, aber ich glaube nicht, dass diese Phobie direkt mit dem eigentlichen Problem, was in dieser Folge betrachtet wurde, irgendwie zusammenhängt.
Stimmt. Ja, genau.
Das war unabhängig voneinander.
Genau, ja. Aber ihn jetzt nochmal so zu betrachten, also konkret habe ich mir halt die Folgen angeguckt. Also er kommt tatsächlich, was hast du denn gedacht? Also wusstest du vorher, in wie viel TNG-Folgen er vorkommt?
Also so vom Gefühl waren das, glaube ich, 7 oder 8. TNG, glaube ich, 4.
Oder fünf Stück. Genau. Also er kommt 5-mal in TNG vor, wird aber auch noch ein paar Mal mehr erwähnt, einfach wenn er auch nicht dabei ist. Dann sehen wir ihn 6-mal in Voyager, also noch mehr als in seiner Ursprungsserie. Und dann hat er auch noch einen Auftritt in First Contact.
Mhm. In Voyager, also das habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, dass er tatsächlich so häufig, oder ich weiß nicht, ob da inwiefern, ich kann mich nie mehr daran erinnern, inwiefern er da eine zentrale Rolle in diesen Folgen spielt oder ob er halt wirklich nur so ein Beiwerk war.
Ist das schon ganz wichtig. Also ich glaube, wir gehen die Folgen auch einfach mal so ein bisschen durch, weil ich ganz auch spannend finde, wie er da so agiert, auftritt, wahrgenommen wird, wie man ihm begegnet. Und dann gibt es auch noch Erwähnungen in Voyager-Folgen, wo er nicht dabei ist, beziehungsweise DS9 und Enterprise. Und in Enterprise dann am Ende auch nochmal so die unsägliche Geschichte, wo ganz am Ende ja dann auch Troy und Riker auftauchen. Und das ist dann noch so das Augenzwinkern der Running Gag vielleicht, dass Diana sich dann sputen muss, weil sie hat ja noch einen Termin mit Barclay.
Er liegt ja auch regelmäßig
auf ihrer Couch, ne? Ja, genau, so rum. Und genau, aber wer ist das denn? Also wir haben hier Reginald Endicott Barclay III, kurz auch Reg genannt. Er ist Systemdiagnoseingenieur, geboren 2340.
Zum Namen. Der Name ist nicht ganz vollständig, denn zwischenzeitlich bekommt er ja noch einen weiteren Namen. Ich glaube, wir kommen in der Folge dann dazu, ne?
Ja. Ich finde das ehrlich gesagt so ein bisschen schlimm.
Ja, ich auch. Jetzt mittlerweile schon. Damals konnte ich, glaube ich, herzlich drüber lachen. Also, wenn ich mich recht erinnere.
Ja.
Und ich meine, das war ja auch so eine, lass uns in der Folge drüber sprechen, in der.
Ja, genau. Also vielleicht fange ich mal am Anfang an. Also schon Gene Roddenberry war wohl der Meinung, dass so ein Charakter fehlt. Ne? Mhm. Also weil in TNG sind ja einfach alle so Vorzeigeleute. Ja. Ne? Also na klar haben die so ihre Probleme und es passiert auch mal irgendwas oder es geht mal was schief. Aber so einen richtigen, wie soll ich sagen, Charakterzug, wo man denkt, haben die jetzt alle nicht, also die sind schon alle selbstbewusst soweit, ne? Also auch wenn Geordi mal vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal unsicher gezeigt wird, also so unterm Strich ist er ja auch, also ich würde ich einfach mal sagen, auch sehr erfolgreich. Und er meinte, es würde einfach jemand fehlen, der auch noch ein bisschen jemand anders repräsentiert und zum Beispiel eben auch eine Identifikationsfigur. Also Menschen aus der Zuschauerschaft, die denken, sind die alle so perfekt? Gibt es in Zukunft vielleicht jemand, der sich auch mal unsicher fühlt, so wie ich? Und dementsprechend wurde dann an der Figur des Barclay gearbeitet. Und zum Schauspieler muss man vielleicht noch sagen, also Dwight Schultz, kennen ja sicherlich auch viele aus dem A-Team, der selbst auch Star Trek-Fan ist. Also auch war damals und viele Rollen auch gespielt hat, wo er Kontakt hatte mit Star Trek-Schauspielern, unter anderem dann zum Beispiel auch mit Whoopi Goldberg und sie angesprochen hat, wie das denn wäre, mit Patrick Stewart zu drehen und sie meinte, du musst unbedingt auch mal in diese Show kommen, es ist toll, komm du auch rein. Und er muss wohl auch mit Rick Berman gesprochen haben oder hatte dort irgendwie hinterlassen, dass er Fan ist und dass er auch gern mal dabei sein will. Und aber wohl spätestens nachdem Goldberg, weil die hatte ja auch das gleiche Problem, ne? Die hatte ja schon von Anfang an gesagt, dass sie da mitspielen will, als die Ankündigung kam. Und man hatte das nicht so ernst genommen, ne? Und dann lief die erste Staffel und sie war entsetzt, dass man es nicht bedacht hatte, dass sie gerne dabei wäre. Und dann hat man sie in der zweiten Staffel ja erst dazu geholt, nachdem klar war, die meinte das ernst. Das war kein Witz, da hat niemand irgendwie eine Nachricht hinterlassen, die gefaked war oder so. Das war ernst gemeint. Und dann hat man ja in der zweiten Staffel das 10 vorne etabliert. Und genau, und dann hat man ihn hier eben für diese Rolle gecastet. Und wir haben ja schon gesagt, er ist eher so dieser schüchterne oder unsichere Typ. Mhm. Und da könnte man ja meinen, vielleicht auch so ein bisschen der durchgeknallte Murdoch-Typ, also so wie seine Rolle beim A-Team. Aber nicht. Dwight Schultz meinte dann, also das dachte er wohl am Anfang auch, aber tatsächlich ist Barkley ihm ja näher, als Murdoch ihm näher ist. Das ist auch ganz interessant, ja.
Ich habe neulich, ich habe neulich eine A-Team-Folge gesehen und ich war ein wenig, wie soll ich sagen, beschämt.
Okay.
Wie billig dieser Murdoch in einigen Folgen aufgezogen wurde. Der ist echt, er ist ja dann gespielter Trottel. Also der ist ja kein Trottel, ne? Er ist ja da auch ein super intelligenter Typ, der sich einfach nur dumm oder, so ein bisschen psychotisch zeigt. Hier in Star Trek, Barkley, ist er ganz anders. Er ist nicht manisch die ganze Zeit und gut gelaunt, sondern
wenn überhaupt
eher das andere Spektrum, ne? Also die andere Seite des Spektrums.
Genau.
Und ich fand ihn, also den Dwight Schultz, viel besser. Also das heißt, ich mochte Murdoch beim A-Team, aber den Barkley fand ich viel, viel, viel menschlicher. Das A-Team ist ja auch ganz schön weit hergeholt. Aber ich meine, gut, wir sind hier in der Sci-Fi-Serie und auch das ist alles weit hergeholt. Aber dort, wie du auch schon gerade sagtest, dass Roddenberry sagte, er möchte jemanden haben, der glaubwürdig ist. Und genau das habe ich am Anfang noch nicht so wahrgenommen, also früher. Früher habe ich ihn als einfach nur so einen unsympathischen Störer wahrgenommen. Der ist unzuverlässig. Der ist unzuverlässig. Ich wünschte mir ja dieses perfekte Raumschiff-Team. Und das juckte mich einfach, ihn da zu haben. Und ich wollte ihn wegkratzen.
Das stimmt, Also er fiel mir da, also ich meine, da war ich halt auch noch echt jung, ne? Der fiel mir da auch echt auf, ne? Da fragt man sich irgendwie dann so, was ist mit dem? Warum fügt er sich nicht ein? Genau. Also im Sinne von, wieso kann der nicht sich da so einfügen, ne? Wie alle anderen offenbar auch, ne? Ja. Also einfach, warum passt das nicht? Warum ist das quasi das Puzzleteil, das quer liegt? Was ist da los?
Ja, oder auch dieser Abstand zwischen dem, was er auf dem Holodeck auslebt und wie er sich im echten Leben in seinem Dienst zeigt. Und das ist so diametral gegenüberstehend, dass ich mir gedacht habe, Mensch, sag doch wenigstens ein bisschen was. Sag doch, nein, ich bin nicht einverstanden im richtigen Leben. Oder halte dich doch
Denn er kann es.
Ja.
Ja, wir sehen das auf dem Holodeck und das hat mich auch immer irritiert. Also ich meine, wir sind ja nur Zuschauende, ne? Wir wissen jetzt nichts über, also ich zumindest nichts über irgendwelche psychologischen Hintergründe oder irgendwelche Möglichkeiten, wie man das beschreiben könnte. Wir können jetzt einfach nur unsere Zuschauersicht sagen. Und ich fand das schon immer verwirrend und aber jetzt auch hier, wo ich konkret nochmal nach ihm Ausschau gehalten habe und die Folgen auch alle mit ihm nochmal geschaut habe, habe ich mich zwischendurch auch gefragt, wieso kann er das denn jetzt nicht? Also warum kann er sich nur ausleben und ausdrücken und völlig frei und ungezwungen sein? Denn er kann das, ja.
Ja, ich glaube, er ist sogar noch ein bisschen mehr. Der ist ja noch ein bisschen mehr als ungezwungen.
Das dann auch, ja. Wenn er weiß, dass die Personen nicht real sind. Ne? Aber es löst sich. Also ich sag mal so, es gibt eine Entwicklung. Das ist ganz schön. Und da würde ich jetzt gerne mal drauf gucken. Also das erste Mal sehen wir ihn in der Folge, für die er da eben speziell gecastet wurde, also für die Barkley ja eben erstmals entwickelt wurde. Gegen Ende der dritten Staffel TNG, der schüchterne Reginald. Das war 1990, also ich habe da extra nochmal nachgeguckt. Das passte natürlich, beziehungsweise wahrscheinlich war das dann 89 in der Mache. 90 kam es auf den Schirm das erste Mal und 91 war Roddenberry dann leider gestorben. Das heißt, es ist wirklich auch in seiner Schaffenszeit gewesen. Und ja, also am Anfang war die Folge gedacht, also war zumindest der Charakter erstmal als eine einfolgige Erscheinung gedacht. Ne? Mhm. Es war nicht so angelegt, dass er immer wieder kommen würde. Damit war erstmal nicht zu rechnen. Wir sehen ihn hier auf dem Holodeck selbstbewusst, er inszeniert sich als Macho, quasi in wie so einer Saloon- oder Cowboy-Szene, als Frauenheld auch noch. Also das Ganze spielt in 10 vorne und wir kriegen dann relativ bald gezeigt, dass es eigentlich auf dem Holodeck ist, ne? Und sobald dort die Matrix fällt, also sobald es abgeschaltet wird, dann ist er plötzlich komplett gehemmt, unsicher, stottert, ist affektiert und auch seine ganze Körperhaltung, sein gesenkter Kopf, er wird in den Senkel gestellt von Riker, wie enttäuscht Riker da auf ihn reagiert und wie er da so zusammenfällt, körperlich, seelisch, in allem, ja. Es sind so große Unterschiede und das von jetzt auf gleich, wo ich dann dachte, wow, wie krass, ne?
Ja, ja, genau, das ist das, was ich meine, ne? Es gibt kein gesundes, was heißt gesund, ne? Es gibt kein Mittelmaß, in seiner Art zu kommunizieren, die irgendwie, ja, dazu führt, dass er ein ganz normales Leben führen kann.
Ja.
Weil das störte mich doch immens, dass er es nicht hinkriegte, einfach nur zu sagen, was er denkt. Und er sagt, yes, sir. Und hält den Kopf gesenkt und ja. Ich meine, aber auf der anderen Seite, ne? Riker zeigt sich ja als, ja, echt hartes Arschloch.
Ja, also ich muss auch sagen, ja, also wir sehen hier Geordi schon von Anfang an, der schwer genervt ist, also Barclay kommt hier zu spät, er sagt zu Riker, boah, ich weiß nicht, was ich mit dem noch machen soll, mit dem kann man einfach überhaupt nicht arbeiten, der ist unmotiviert, der macht nichts, was man ihm aufträgt. Klüngelt sich hier so durch die Aufgaben, kommt immer zu spät. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Hilf mir, ne? Also hier geht's den Dienstweg nach oben, ne? Geordi ist der Vorgesetzte von Barclay, Riker ist der Vorgesetzte von Geordi. Und beide sind hier mega negativ gegenüber Barclay und er tritt halt auch schon so gedupscht auf und kriegt dann auch noch einen obendrauf. Was ich noch ganz kurz hinzufügen will, ist, wir sehen ihn hier als Lieutenant Junior Grade. Und ich habe schon gesagt, er ist 40 geboren. Wir befinden uns hier in der dritten Staffel im Jahr 66. Das heißt, er ist 26. Aber in Wahrheit ist Dwight Schultz halt schon 43, meine ich. Und das ist schon ein erheblicher Unterschied, wo ich dann auch immer mal so dachte, wie alt ist denn der? Und als ich das jetzt gesehen habe, dass er eigentlich einen 26-Jährigen spielen soll, dachte ich auch, wow, okay. Ja. Das ist dann vielleicht auch noch mal eher zu glauben, als diesen 43-jährigen Mann dabei zu sehen.
Das,
ne?
das ist mir nicht klar gewesen zu dem Zeitpunkt. Mhm. Also ich habe nicht gedacht, dass der so eine junge Person spielen soll. Und genau aus diesem Hintergrund nahm ich halt wirklich an.
Das wird ja auch nicht thematisiert. Das ist ja auch nicht, wird ja nicht gesagt von wegen, na, Sie überlegen Sie mal, wie Ihre Karriere verlaufen soll oder irgendwie, der entwickelt sich noch, der ist ja noch so jung oder so. Das wird ja nicht thematisiert. Das heißt, wir sehen hier jemand, der halt irgendwie sich so darstellt, wie man ihn eben aufnimmt und denkt dann eben vielleicht ja auch über den Rang nach und denkt, aha, okay, der ist Lieutenant Junior Grade, der hat's halt vielleicht jetzt auch noch nicht so weit gebracht, ne, in dem Alter. Wir kennen ja in einer späteren Folge oder ist es eine spätere Folge, ja dann zum Beispiel auch eine durch Q Picard vorgezeigte alternative Realität oder wie Picards Lebensweg gelaufen wäre, wenn er sich an bestimmten Stellen seines Lebens eben komplett anders verhalten hätte. Und da geht es dann so weit, dass ein Picard dann eben auch mit einem entsprechend niederen Rang auf der Enterprise dient, ne, und zu Riker sagt, wie sind denn meine Chancen des Aufstiegs? Und Riker auch so ein bisschen von oben herab und sagt so, Sie? Überlegen Sie mal, wo Sie stehen und wie Sie sich geben und welche Ambitionen Sie zeigen, ne? Und dann denkt man hier, Barclay ist halt vielleicht auch einfach jemand, der nicht den Karriereweg beschreitet. Ne?
Jetzt, wo du es sagst, wie sich Riker gibt, da fällt mir Cerritos Jack Ransom ein, Commander Ransom, der sich ja auch suggeriert. Und ich glaube, er ist an ihm angelehnt.
Ja,
an dieser Situation. Ne? Weil er sich wirklich so, ja, wie ein Arschloch gibt. Ne? Der ist halt wirklich selbstverliebt und weiß, was er kann und will und rückt keinen Zentimeter von seiner Position ab. Und ich glaube, das ist Barclay, also das ist das, was Barclay wahrnimmt in dem Moment. Egal, was ich tue, ich kann es keinem recht machen. Also werfe ich die Flinte ins Korn. Es hat keinen Sinn. So ungefähr fühlt es sich ab und zu an. Ne? Also, aber auf der anderen Seite, diese Situation mit Riker fühlte sich, also da fühlte sich Riker für mich unangenehm an. Ich mochte ihn nicht.
Ja? Ich mochte Geordi und Riker hier auch nicht. Und dann gehen sie auch noch geschlossen zu Picard und sagen, ne, sie gehen dann den Dienstweg nochmal nach oben und sagen, also der macht alle nervös, mit dem kann man nicht arbeiten, wir dachten nicht, oder Geordi sagt, ich dachte nicht, dass mir das mal mit jemandem passiert, aber das kann ich kann nicht mit dem arbeiten. Und Riker stellt hier konkret einen Versetzungsantrag. Und Picard sagt, das ist aber gar nicht üblich, dass hier jemand die Leistungsanforderungen nicht erfüllt. So machen wir das hier nicht. Wir haben den empfohlen bekommen, den haben wir hier von der Zukunft übernommen und Captain Gleason hat noch in den höchsten Tönen von ihm gesprochen und dann sagt Riker, ja gut, aber der wusste auch, dass wir einen Systemdiagnostiker brauchen und vielleicht war das ja auch Taktik. Ne? Mhm. Vielleicht wollte der den ja loswerden. Das erinnert mich übrigens auch an diese Ritos, an Lower Decks. Ne?
Richtig, absolut.
Und Picard hält hier aber zu Barclay, also er ist Fürsprecher und sagt, na Moment, also hier psychologische Akte, okay, Riker erzählt hier noch ein bisschen was, der sich halt immer absondern würde und so und das wäre ja auffällig, dass er schon immer so drauf ist. Mhm. Und Picard sagt, na, dann müssen wir dem eben helfen. Wir schieben hier niemand einfach so ab. So sind wir nicht, ne? Dann müssen wir ihm eben helfen, dass er seinen Teil, das finde ich eben auch ganz interessante Aspekte, die wir bestimmt in einer anderen Folge auch nochmal aufnehmen müssen, dass er seinen Teil dazu beiträgt, dass er sich als Teil des Teams fühlt. Und konkret gibt er Geordi, das ist auch schon interessant oder vielleicht auch heftig,
fast
den Auftrag.
Fast ein Befehl. Er ist kurz davor zu sagen, I order you. Ne?
Machen Sie ihn zu Ihrem Freund. Überwinden Sie die persönlichen Ressentiments. Ne? Interessant, ne? Also Picard gibt hier quasi Order, dass man sich ihm annimmt. Und dann geht Geordi los und man sieht, wie er sich deutlich ein bisschen was abbrechen muss, um einfühlsam zu sein, um zu sagen, ach, das wird schon, machen Sie mal, weil eben gerade eine Aufgabe, die Barclay erfüllen sollte, halt mächtig schiefgelaufen ist. Und ich fand auch, wie sie, also er musste so ein Antigraphen, das ist so ein schwebendes, ein schwebender Lastenwagen quasi.
So ein Palettenwagen,
reparieren. Und da stehen natürlich dann auch noch Behälter drauf mit hochgefährlichem Inhalt. Und ich dachte, hoch, jetzt lasst ihr dieses Ding, wo man nicht weiß, ob es funktioniert, einfach mal ganz hoch schweben und guckt zu, wie der Behälter runterfällt. Das fand ich auch ganz schön, auch wiederum affektiert und so hochnäsig, ne, wie sie dann auch immer alle gleich dann die Augen verdrehen. Ah, oh, der Barclay hat ja schon wieder was nicht hinbekommen. Und es kommt ja dann später auch raus, damit war auch überhaupt nicht zu rechnen. Also Barclay ist ja überhaupt nicht schuld. Das war die super Sonderausnahme, die hier eingetreten ist. Mhm. Eine kosmische Dummheit, also eine Alien-Begebenheit hat sich hier mal wieder zugetragen. Mhm. Also der hat wirklich so richtig
Pech
in den Mist gegriffen, ja. Mhm. Und alle gehen aber eh schon davon aus, dass er es ja sowieso nicht schafft, ne?
Ja, ich meine, das ist halt so, die anderen haben das gelernt, dass er nicht derjenige ist, der immer siegt. So einen Menschen setzt du dann gerne mal als Trainer auf die Ersatzbank. Mhm. Auf der anderen Seite fühlte sich das nicht gut an. Das ist nicht das Team, wie ich es kenne, dort auf dem Schiff.
Ja, das fand ich auch sehr bestürzend irgendwie. Ja. Und dann kommt auch noch raus, dass Wesley, das ist ja das, was du vorhin schon angedeutet hast, für ihn einen Spitznamen hat. Er nennt ihn Brokkoli.
Und das
finde ich auch furchtbar. Und Riker nimmt das sofort an und spricht über ihn als Brokkoli. Und dann übernimmt das auch noch Geordi. Ganz selbstverständlich sagt es vor Picard. Picard ist pikiert, ja, und verbietet es sofort.
Ja.
Und dann als Picard ganz übereifrig in Anwesenheit von Barclay ihn versucht zu pampern. Und man sieht richtig, wie er sich bemüht, um zu zeigen, hey, wir sind nett und du gehörst hier auch dazu. Und dann rutscht ihm das auch noch raus. Und man sieht richtig, wie ihm das künstliche Herz stehen bleibt, ne?
Ja, echt. Ach ja, richtig. Ist das da schon gewesen? Echt? Okay. Also ich habe es mir im Englischen da auch nochmal angeschaut, ne? Mhm. Weil diese Szene wirklich so, die ist besonders, ne? Und Stewart spielt das auch ganz hervorragend und macht dann überhaupt nicht. Man hat vielleicht das Gefühl, Barclay weiß sofort, was die Stunde geschlagen hat. Und
Auf jeden Fall.
Er ist früher schon immer als Versager betitelt worden oder was auch immer. Und ja, jetzt macht's mein Chef halt auch. Ne? Mhm. Und er fühlt sich sofort an. Komischerweise wirkt es nicht so, als wenn er beleidigt wäre, sondern so, ach ja, okay,
er bestätigt, ist so. Ne? Mhm. Also er ist bestätigt darin, dass, was er für einen Stand offenbar hat. Und das, also das ist furchtbar. Ich finde das ganz furchtbar.
Ja, schrecklich.
Und dann finde ich interessant, dann geht Jordi hilfesuchend ins Szenen vorne. Ne? Wenn man gar nichts mehr weiß, geht man zu Geinen. Mhm. Und sie sagt, ja, ja, den kenne ich, der trinkt ja manchmal eine warme Milch, dann kann man ja gut schlafen, der redet ja kaum mit jemand, aber was ich weiß, der hat eine sehr starke Fantasie. Und er sagt, hä, woher weißt du das? Und dann kommt halt wieder die mystische Geinin, die sagt, ich weiß das. Ja, und also finde ich eben auch sehr schön, weil ich hatte ja gesagt, dass Whoopi Goldberg ja auch mit irgendwie dran beteiligt war, ihn zu bestärken oder vielleicht auch für ihn eben die Rolle klar zu machen. Mhm. Und also Dwight Schultz, und dass sie dann halt in seiner Folge auftaucht, ist auch einfach schön, ne? Mhm, und dann erzählt sie ihm, und da hält sie quasi, finde ich schon, also den ganzen Arschgeigen, also hier dann halt ins Gesicht, konkret Jordi, den Spiegel vor und sagt, naja, also wenn man halt jemanden nicht leiden kann, dann kann es halt auch sein, dass man das quasi ja hervorruft, ne? Dass dann jemand auch dann immer so komisch ist. Das ist ja dann quasi, also ich sage das nicht so, aber es ist ja quasi auch wie ein Teufelskreis, ne? Mhm. Wenn du denkst, die könnte ich nicht leiden, und dann verhält man sich entsprechend und dann verhält man sich selbst auch entsprechend und dann geht's halt immer so weiter und immer so weiter. Und also es ist quasi die logische Folge, dass das halt alles so kommt, ne? Und wenn man sich aber mal ein bisschen anders benehmen würde, und das würden wir ja sowieso auch erwarten, ne, haben wir ja schon gesagt, wir sind ein bisschen hier enttäuscht an der Stelle, dann wäre das vielleicht anders. Also sie erzählt hier von ihrem Onkel, der halt total tollen Humor gehabt hätte, aber in Wahrheit, also das wusste halt quasi niemand, weil alle halt nur sagten, das ist so ein komischer Sonderling, und keiner wollte sich mit ihm abgeben, und sie hat sich aber mit ihm abgegeben und hat deswegen seine lustigen und besonderen Seiten sehr schätzen und kennengelernt überhaupt. Ne? Und wenn man sich nicht jemanden zuwendet, dann kann man ihn ja auch gar nicht kennenlernen. Und das ist dann schon ein Stück weit für Jordi ausschlaggebend, sich nicht nur so, wie soll ich sagen, gezwungen, freundlich zu geben, sondern sich dann tatsächlich für ihn zu interessieren. Und Barclay hat ja aber hier auch ein ganz besonderes Problem. Was sehen wir denn hier in der Folge?
Naja, ich meine, warte mal, bevor wir in die Folge gehen.
Okay.
Es gibt eine Sache, die ich noch ansprechen muss, weil wir haben jetzt gesagt, ja, eigentlich ist es unfair, wie er behandelt wird. Auf der anderen Seite zeigt er sich unzuverlässig, denn er kommt immer zu spät.
Ja.
Und insofern, er ist nicht nur ein Opfer. Er ist
nee,
auch,
natürlich nicht, aber es bedingt sich irgendwie gegenseitig, ne?
Ja, natürlich, klar. Es ist halt auch so, er ist gestresst, versucht deswegen Stress beispielsweise im Holodeck abzubauen. Das nötigt ihm so viel Zeit ab, dass er wahrscheinlich wenig Zeit zum Schlafen hat oder sich vielleicht auch in den Schlaf hineinheult. Ich meine, ich hatte auch mal einen Job gehabt, der wirklich echt so stressig war oder so schlimm. Mich haben die Kollegen oder der Vorgesetzte schlecht behandelt, dass ich ja echt schlecht schlafen konnte. Und dann kommst du vielleicht sogar auch mal zu spät oder bist unausgeschlafen und unkonzentriert, und das bedingt sich dann halt gegenseitig. Ja, der ist halt immer unausgeschlafen. Ja, der ist unausgeschlafen, weil er ihn scheiße behandelt und so weiter. Aber trotzdem, er könnte, also das zu spät kommen ist fast ein bisschen unentschuldbar. Wir haben ja schon drüber gesprochen, eigentlich braucht man nicht allzu viel Zeit. Vielleicht sind die Klamotten selbst reinigen oder was auch immer. Ich glaube, in dieser Zeit braucht man halt nicht mehr viele Stunden oder Minuten, um sein eigenes Leben abzuhaken, sich zu reinigen und so weiter. Und dann kann man auch rechtzeitig zu dem Dienst, zu dieser bestellten Uhrzeit, zu diesem Termin erscheinen.
Ja, und das ist natürlich, also gerade wenn wir sehen, dass er viel Zeit auf dem Holodeck verbringt, er könnte ja auch einfach das so programmieren, dass es um einer bestimmten Uhrzeit dann mal klingelt oder einfach ausgeht. Und er weiß, ach, ich muss ja in 10 Minuten beim Dienst sein oder so. Aber er lässt es dann halt auch einfach laufen, ne? Sehr unbedarft, irgendwie so sich verlierend in seinen Fantasien.
Ja, aber das wiederum verstehe ich an seiner Stelle nicht. Ich würde dann halt wirklich sagen, okay, es ist scheiße, jetzt muss ich wirklich noch mehr Gas geben. Ich weiß, das geht nicht immer, ne? Und das ist auch dumm von mir gesagt, ne? Ich bin halt nicht an seiner Stelle, aber ich hätte dann gesagt, okay, jetzt muss ich mir wirklich den Arsch aufreißen. Jetzt kam jemand, und auch von diesen ganzen Arschloch-Vorgesetzten, entschuldigt meine Wortwahl, aber von diesen ganzen Vorgesetzten, die ihn Brokkoli nannten, ist Jordi noch einer, der am wenigsten schlimm ist. Und er gibt sich Mühe, auch wenn das von Picard angeordnet war, ja, finde ich, gibt er sich schon tatsächlich Mühe, ein Freund zu sein. Ja.
Jetzt. Er geht zu ihm aufs Holodeck und sieht, was der da alles treibt. Denn der hat ja Leute nachgebildet, die mit ihm arbeiten. Ja. Zum Beispiel auch Picard und Riker und also und Wesley und Diana.
Ich weiß nicht, was schlimmer ist, dass er es tut oder dass er ertappt wird.
Ja, ich weiß es auch nicht. Aber das Schlimme dabei ist ja, Jordi kann das ja auch schon verstehen, was man auf dem Holodeck so alles treiben kann. Denn er sagt, er hat dafür Verständnis, ne, was auf dem Holodeck passiert. Bleibt auf dem Holodeck.
Ich habe gerade so ein Bild, also wenn du irgendwie so, wenn du spezielle sexuelle Vorlieben hast, du hast ja, die Kleidung zieht man sich ja vorher an. Und dann stell dir mal vor, da geht einer so in den Gang entlang, so ganz in Leder, mit so einer Maske vorne, Reißverschluss zu. Und einer geht vorbei und der klatscht noch so mit der Peitsche auf die Hand und sagt, guten Abend. Und geht dann aufs Holodeck. So wird es uns ja häufig gezeigt, dass man sich fürs Holodeck schon kleidet.
Aber ich glaube, die würden sich dann vor Ort umziehen, oder? Ich weiß es nicht, aber wie cool, ja, stimmt. Ja,
aber genau, das fiel mir gerade spontan.
Ja. Also sie sind ja das jetzt züchtig, ne? Also sie zeigen uns da ja nicht wirklich Dinge, aber also Jordi hat sich ja zumindest auf dem Holodeck mal verliebt, sagt er. Und was da passiert, das ist halt dort und das ist Privatsache, da hat er Verständnis für. Und Barclay sagt, also vor allem hat er besonders immer Angst vor Jordi gehabt, ne? So viel zum Thema, dass der sich jetzt ja wenigstens auf ihn einlässt oder sich einfühlt, ne? Jetzt macht er das. Vorher war er der ekligste Vorgesetzte, den Barclay sich vorstellen kann.
Ja,
ne?
Das stimmt.
Also natürlich, ne, ist es halt dann auch wieder die Wahrnehmung von Barclay, beziehungsweise eben ja auch eine gewisse Gegenseitigkeit, haben wir ja schon eben gesagt. Ne? Jordi nennt Barclay halt einfach sehr schüchtern, ne? Und Barclay sagt dann aus seiner Sicht, na, ich habe ständig Angst, dass ich was vergesse, dass ich Namen vergesse. Mhm. Ich bin irgendwo, ich habe sogar was vorbereitet, was ich sagen könnte, aber dann kann ich irgendwie mit niemandem reden und schafft es dann nicht so, ne? Und Affe im Holodeck, haben wir aber schon gesagt, ist er komplett befreit. Ne? Genau. Da dreht er ja sogar rund, also da macht er ja sogar alles Mögliche.
Genau, das, was ich früher wahrnahm, war, also das habe ich mir halt auch als Adjektiv, also im Prinzip als kurzer Satz aufgeschrieben, unfähig zu kommunizieren. Mhm. Das stimmt ja auch nur eingeschränkt, wie du gerade sagtest. Mhm. Auf dem Holodeck lebt er alles aus und ist dort James Bond. In Szenen vorne, im simulierten Szenen vorne. Dort bestellt er sich einen Drink, dort wirkt er Riker und Riker gibt nach. Ich meine, gut, das ist so programmiert und das ist halt wirklich schon, das ist zum Teil, und das habe ich mir auch aufgeschrieben, größenwahnsinnig.
Ja.
Denn das ist vielleicht ein bisschen mehr als normal, denn seinen Vorgesetzten zu würgen, gut, nochmal, das ist eine Fantasie, ne? Das ist ein Spiel, was er da spielt.
Ja.
Aber das ist schon ganz schön abgehoben und dass er dann mit Diana flirtet, okay, er ist halt in sie verschossen oder beziehungsweise ist sie die am wenigsten schlimme Person auf dem Schiff für ihn, möglicherweise. Aber das ist schon alles fast ein bisschen, also das sind simulierte Figuren, aber es ist definitiv drastisch übergriffig, was er tut. Und das kommt nicht gut an. Und wenn wir dann Post-Privacy sind und die Leute spazieren da rein und du stehst da in deinem Lackmantel da.
Es ist nicht abgeschlossen. Ja, Leute, was ist furchtbar. Denn da los? Also, ach. Ja, und dann gehen sie ja tatsächlich zu dritt auch nochmal hin, als er dann wieder zu spät kommt und Riker platzt jetzt wirklich der Kragen, weil Jordi wollte ja noch nett sein und sagen, ich hol den. Und der sagt, nee, ich geh schon. Und dann sagt Jordi, Kanzler, vielleicht sollten wir mitgehen. Mhm. Ne, also sonst hätte Riker da wahrscheinlich gewütet. Also sind sie mitgegangen und aber natürlich ist Troy auch nicht begeistert, ne? Zumindest spätestens, als sie sich selbst sieht. Und auch interessant finde ich, das ist auch nochmal was für eine spätere Folge, dass Riker sagt, das geht doch hier voll gegen die Vorschriften, du kannst doch hier nicht Leute vom Schiff irgendwie, das geht doch nicht so. Und dann sagt Jordi, also streng genommen geht das gegen keine Vorschrift. Oh, dann muss es die geben. Ne? Also.
Ja. Ach, das sind schwierige Verhältnisse. Insbesondere, weil wir vorher Charaktere haben, die wir so nach und nach zu sogar lieben gelernt haben. Ne? Es gibt dann einige Charaktere, da sage ich, oh, ich wäre gern diese Person. Und dann siehst du die plötzlich. Und da habe ich immer so diesen Eindruck, diese Folgen sind zum Teil aus der Sicht dieser Person geschrieben. Weißt du, was ich meine? Es gibt ja auch in anderen Serien gibt es so Folgen, die plötzlich oder auch innerhalb der Folge so eine ganz andere Sicht einnimmt. Das kann richtig lustig sein, aber in diesem Fall ist es halt wirklich eher Leiden, was wir wahrnehmen. Und wir spüren diese zuvor sehr positiven Charaktere als zum Teil bedrückend und übergriffig. Ne? Der Riker, der halt wirklich sagt, was willst du denn? Ne? Auch Picard gegenüber in dieser einen Folge, die du gerade vorhin nanntest. Ne?
Und hier sehen wir dann halt vielleicht einfach noch mehr Barclays Sicht, ne, als eben, also genau. Es geht immer so, also nicht komplett Perspektive, aber so ein Stück weit mehr an ihm dran, ne?
Genau, so 20% näher an ihm als in den anderen. Und es zeigt sich halt auch immer, und das ist jetzt auch wieder ein Wort, was ich mir aufgeschrieben habe, zu dem, was ich früher wahrgenommen habe. Und das ist wahrscheinlich eins der positivsten und gleichzeitig negativsten. Ich habe mir aufgeschrieben, er ist inselbegabt. Er hat eine ganz starke technische Begabung. Er ist Ingenieur auf dem Schiff, ich glaube für Sensorik oder System.
Systemdiagnose. Also er diagnostiziert, wo ist das Problem oder wo könnte man vielleicht was verbessern. Oder wahrscheinlich geht's um Fehlersuche, ja.
Was irgendwie schon ein bisschen lustig ist, denn er ist der wandelnde, also auch wenn es immer mit Pech oder was auch immer zu tun hat, der wandelnde Fehler in diesem System, also auf diesem Schiff, so nahm ich das damals wahr. Der ist natürlich kein Fehler. Und dann komme ich dann später dazu, wie ich den heute wahrnehme, aber dazu später mehr.
Also er ist schon so ein Stück weit hier, also ich meine, letzten Endes ist ja jeder irgendwie so ein bisschen auch in der Besatzung in seinem Fach so der Nerd oder der Fachmann, ne? So. Aber genau, Nerd. Er ist halt hier nochmal so ein bisschen sehr nerdig oder speziell irgendwie.
Also man nimmt wahr, dass er wirklich ein super Fachmann ist, ne? Dass er wirklich
kann halt nichts rüberbringen.
Ja, genau, richtig. Er kann das, was er super macht, einfach nicht kommunizieren. Also was ich halt auch schon sagte, ne? Er ist unfähig zu kommunizieren, aber in jedem Belang. Er hat Schwierigkeiten, mit anderen Menschen zu sprechen, insbesondere Frauen, so stellt es sich zumindest dar. Aber wobei ich das auch damals schon nicht so wahrnahm, dass es irgendwie auf Geschlechter spezifisch ist. Er kann mit jedem gleich schlecht sprechen.
Ich fand es auch komisch, als Geordi ihn dann halt in seiner, ich sag mal, plötzlichen Großmut dann bittet, bei der Teambesprechung am nächsten Tag dabei zu sein, wo ich mich fragte, wieso ist denn der da nicht generell dabei, ne? Also steht er dann irgendwie mit den paar Ingenieuren, die auch nicht unbedingt anderer Ränge haben? Aber
ich glaube, die haben irgendwelche Funktionen. Also das sind so Leiter einzelner Abteilungen, sag ich jetzt mal. Und er hat ihn, glaube ich, zu einer nicht Führungsoffizier, doch ich glaube, es hieß, glaube ich, sogar so eine Führungsoffiziersitzung gerufen.
Okay, na gut, also Wesley zum Beispiel im Rahmen seiner Ausbildung ist da jetzt auch dabei und so noch andere Lieutenants, ne? Und die verdrehen dann auch schon wieder die Augen und ganz ehrlich, so viel kommt er gar nicht zu spät, aber er kommt natürlich schon wieder ein bisschen später als Geordi, ne? Und dann will er erklären, was er jetzt als nächstes vorhat und bekommt halt direkt von Wesley, irgendwie dem 17-Jährigen oder was, über den Mund gefahren. Ne? Na, das stimmt doch nicht, das kann nicht sein, weil und so. Und auf dem Holodeck kann er dann erzählen. Ne? Also da lässt er sich dann von der Holo-Diana therapieren und erzählt dann von seinem Leid quasi.
Also im Prinzip hat die Holo-Diana dieselbe Funktion wie die leibliche Diana.
Ja.
Wir sind aber auch bei den Gesprächen plus, mit ihr.
Ne? Ja, also Therapeutin plus.
Ja, das ist übel leider, weil da geht es dann halt wirklich in diese sexuelle Richtung. Aber dort stellt sie sich ja verschiedentlich dar. Sie ist ja mal einfach das Besatzungsmitglied Diana Troy. Ich weiß gar nicht, ob sie dort auf dem Holodeck als Counselor auftritt.
Doch, wir sehen sie in ihrem Beratungszimmer. Also er ist auf der Couch und erzählt lebhaft, Und später sehen wir ihn dann tatsächlich bei der echten Diana. Und da kann er ja kaum den Blick heben und ein gescheites Wort sagen. Und ich muss aber auch sagen, die hatte ja auch wieder was an, ne, mit ihrem Spandex und Ausschnitt. Und dann setzt sie sich neben ihn und packt ihn an den Arm. Und ich dachte, na okay, gerade als Bittersuiden hätte sie jetzt aber merken müssen, dass das nicht die beste Idee war.
Genau, komisch, ich berühre ihn und plötzlich gehen alle Regler auf 120%.
Ja.
Ich meine, das hätte sie merken müssen, oder?
Absolut, ja. Da ist sie wirklich sehr naiv und nicht nachvollziehbar geschrieben auch, finde ich. Schade.
Ja. Naja. Okay, sie zeigt sich aber auch als, ich weiß nicht, Liebesgöttin oder Göttin der Emotionen?
Ja, der Sinnlichkeit oder so.
Ich weiß nicht.
Göttin der Empathie im Englischen.
Ah, okay. Ja, wie passend. Ne?
Mhm.
Der Michael kann uns da bestimmt mehr dazu sagen. Okay, also das zeigt sich, und das finde ich eigentlich auch ganz schön, dass sie dort diese, ja, Göttin der Empathie ist, was ja super, super passt. Denn das zeigt auch ihre Stellung für Barclay wieder. Ne? Sie ist mehr als nur einfach eine ja, fiktive Sexgespielin, sondern sie ist jemand, der ihn irgendwie auch versteht. Aber ich meine, sie ist Betazoidin, deswegen drängt sich das halt schon auf, aber er schreibt sie in dieses ganze Konstrukt nicht als negativ hinein. Sie wirkt dort nicht so wie diese Musketiere, mit denen er kämpft und die er, ganz heroisch besiegt.
Ja, und weißt du noch, was Beverly, also das Holo, die hohle Version von Beverly Crusher da sagt? Also sie sitzt ja so auf dem Rasen oder schaukelt und er schläft in ihrem Schoß und so und dann sagt sie, ach ja, die Männer, die müssen immer kämpfen und so. Okay. Oh Gott, oh Gott.
Ja, ja. Aber dann tut er das selber ja auch, ne? Und da ist aber auch alles in Ordnung. Also er sieht sich halt.
Naja, klar, also
ganz klar,
das sagt sie zu den Real.
Ja, stimmt.
Offizieren, Besucher, die aufs Holodeck kommen, ja.
Ja.
Und er kämpft gegen Picard, fechtet gegen Picard und so. Also vielleicht noch ganz kurz, Dwight Schultz sagte am Set, war das einfach ganz zauberhaft. Also er kennt ja einfach viele von den Schauspielern und das war sehr, hat sich sehr wohl gefühlt. Dann durfte auch noch mit Stewart fechten. Ne? Mhm. Das war wohl einfach ein Erlebnis.
Ja, beneidenswert. Also insbesondere als Fan ist das natürlich eine ganz, ganz große Geschichte. Wenn man dann auch Folgen schon gesehen hat, ne? Du bist in deiner Serie, bist du jetzt mittendrin. Das ist schon geil.
Ja, total. Und hier sehen wir ja dann auch, dass seine Nerdigkeit und seine Art, Dinge anzugehen, dann aber letzten Endes ja auch helfen, das Problem zu lösen. Mhm. Also was wir hier in dieser Folge haben, und am Ende ist er bereit, sich mehr mit den Personen an Bord auseinanderzusetzen und will seine Holosucht überwinden und möchte alles löschen. Aber dann am Ende entscheidet er sich dann, dass doch noch ein einziges Programm da bleibt. Das ist Programm Nummer 9. Und in der Synchronisation hat man sich nicht nehmen lassen, zu sagen, das Programm Troy soll nicht gelöscht werden.
Okay.
Ja.
Wer weiß. Also, da kann man halt wirklich jetzt einiges annehmen, ne? Aber das Programm Troy, man könnte sich halt vorstellen.
Ja, man weiß nicht, was Nummer 9 ist, ne? Die Synchro hat dann gleich angefangen zu interpretieren.
Okay.
Na gut, also er ist jetzt mehr bei den Leuten angekommen. Vor allem ist seine Art und seine Person an sich mehr bei den Leuten angekommen, schon alleine, weil sie ihn in unmöglichen Situationen auf dem Holodeck ertappt haben. Und sie zusammen jetzt hier ein bisschen, in Anführungszeichen, ein Abenteuer bestritten haben. Ne?
Mhm.
Ja, und das war's in der dritten Staffel. Und es war klar, dass man ihn in der vierten wiedersehen will. Und man wusste aber noch nicht so richtig, in welcher Funktion. Und ich glaube, es war Joe Minoski, der dann die Idee hatte, man könnte jemanden auch mal zum Superhirn machen. Jemand sollte doch mal mega intelligent werden, und das sollte dann eben Barclay sein in Staffel 4, Folge 19, Die Reise ins Ungewisse.
Ja, der Kontrast zu, ja, vorher wirkte er eher schwach in dieser ganzen Crew zu, ich bin jetzt mehr als ihr alle zusammen, ist natürlich ganz, ganz stark. Deswegen, ich glaube, die Wahl ist ganz gut, und der Kontrast wirkt natürlich dann.
Ja, also am Anfang in der Folge, da sieht man ihn ja schauspielern. Da wurde nämlich der Gates McFadden ein Wunsch erfüllt, dass Dr. Beverly Crusher ein bisschen mehr ausgemalt werden kann, dass sie mehr Leben bekommt im wahrsten Sinne. Sie hat in ihrer Freizeit hier eine Schauspielklasse, Gruppe, wie auch immer. Und Barclay ist eben einer derjenigen. Und sie spielt mit ihm eine Szene aus Bergerac?
Weiß ich gar nicht mehr.
Gut, egal. Wofür sie 6 Wochen lang geübt haben. Und er fällt ja alle paar, also er spielt immer mal ganz gut, ne? Und dann fällt er alle paar Sätze so aus seiner Rolle heraus und hat Unsicherheiten und Texthänger. Und Data ist merklich irritiert und alle klatschen dann, so erklärt ihm ja dann eben auch Riker aus Höflichkeit, ne?
So Slow Clap, ja.
Ja, es ist schon ein bisschen traurig. Und Deanna, also man merkt, sie versuchen ihn ja dabei zu haben, aber es ist irgendwie klar, er ist halt immer noch so der Trottel vom Dienst, ne? Also so das schwarze Schaf oder die besondere Person, wo man aus Höflichkeit klatscht und irgendwie dann dafür sorgt, dass er doch irgendwie dabei ist. Da geht es meiner Meinung nach genau so weiter wie in der Folge davor, also die wir davor besprochen haben. Das ist nicht so sympathisch, muss ich sagen. Ne?
Das Team meinst du, ne?
Ja, ja.
Gegenüber. Ja, ja, absolut. Ja. Also es ist, er eckt an. Und man könnte jetzt unterstellen, dass das provoziert wird von ihm, dass andere Leute ihn nicht mögen. Ne? Aber es ist auch schwierig, sich vor ein Publikum zu stellen und gut zu Schauspielern, das einen ausbuht. Das verstehe ich. Also da bin ich ganz auf seiner Seite. Und,
ja, er investiert ja da sehr viel.
Ja, genau.
Ne?
Und in dieser Folge fühlte es sich auch damals schon eben nicht mehr so an, als wenn er der Bösewicht ist. Auch wenn sich das in dieser Folge für mich dann auch nochmal wandelte.
Ja,
aber
also gerade mit der Folge bin ich gespannt, was wir dazu sagen, weil also ich habe da ein bisschen gemischte Gefühle. Mhm. Also Deanna versucht ihm ja dann noch vor Augen zu führen, das finde ich eigentlich ganz schön, was er mittlerweile erreicht hat, dass er mit realen Menschen sich umgibt und dass es da ein Miteinander gibt, zumindest versucht man das, ne? Und dann nimmt ihn ja Geordi mit auf eine Shuttle-Mission, denn er soll auch mal was Interessantes erleben und er bedankt sich sogar bei Geordi und das ist schon fast so ein bisschen mitleidig. Das finde ich ein bisschen auch wieder schade, ne, dass er nicht selbstverständlich dabei ist, weil jetzt eben eine Mission ansteht und dann, was weiß ich, ich sag mal, rotiert man vielleicht, wen nimmt man denn da mit und heute ist Barclay dran. Nee, es ist so, ne, du musst auch mal raus, du armer Tropf.
Ja, jetzt bist du dran, ne.
Ja, naja. Und dann zeigt er ja, also er hat dann, vielleicht sagen wir noch ganz kurz, er hat dann da ein bisschen einen Unfall. Also sie kommen an einem Subraumrelais, meine ich, wäre es gewesen, ne? Oder eine Subraumphalanx. Und dort ist eine Sonde, die dafür gesorgt hat, dass es ausgefallen ist. Und jetzt erstmal gilt es, mit dieser Sonde umzugehen, beziehungsweise diese Einrichtung dort zu reparieren. Und also es kommt zu einem Zwischenfall, dass die Sonde halt was ausstrahlt und Geordi hat Glück in Anführungszeichen, weil er trägt ja den Visor und der hat dieses visuelle Signal, dieses Lichtsignal irgendwie rausgefiltert und ihn hat's halt umgehauen. Also Barclay hat's halt direkt getroffen und man merkt auch direkt, es hat sich was für ihn verändert. Also ne, er ist jetzt plötzlich, kommt er auf noch innovativere Ideen als sonst schon und er kann sie sogar artikulieren, ist ganz dabei. Also man merkt einfach, okay, er wurde verändert ne, von dieser Sonde.
Am Anfang wirkte das ja auch noch wie ein Upgrade.
Ja, ja. Also erstmal ist es ein bisschen harmlos so, aber trotzdem verdrehen da quasi Geordi und Beverly schon die Augen. Ne? Also er hat eine gute Idee, das ist was Innovatives, was er vorschlägt. Und die beide schon wieder so, ne?
Ja,
also ich denke
da,
mir,
genau,
wie mies ist das
richtig,
denn bitte?
An dieser Stelle ist es richtig übel. Man nimmt jetzt schon an, oh, was für ein Schrott kommt jetzt schon wieder.
Ja, ja.
Und ja, natürlich, die sind alle vorgeprägt. Aber ehrlich gesagt, warum ist er denn noch Teil der Mannschaft? Also, ich meine, was wir vorher auch gesagt haben, das machen wir so nicht, jemanden
Picard
rauszuschmeißen.
Picard hat gesagt, wir geben nicht auf, wir sorgen dafür, dass er sich als Teil des Teams fühlt und dass er auch einen Teil dazu beitragen kann. Ne?
Ja, aber ich fände es, weiß ich fände es blöd, jemanden vor einer Gruppe bloßzustellen, ne? Mhm. Aber vielleicht sollte man tatsächlich mal in der Gruppe über dieses Problem sprechen. Ich weiß, das ist nicht Barclays Stärke, aber da sollte tatsächlich ein Fürsprecher da für ihn sein, denn es kann doch nicht sein, er leidet und die ganze Gruppe tut es auch. Auch wenn der hervorragend ist in dem, was er tut, auch jetzt an dieser Stelle ist er mega super schlau. Mhm. Und trotzdem wird er gedisst. Er bringt einen hervorragenden Vorschlag und die Leute schneiden ihn. Und das ist einfach nicht in Ordnung. So geht man nicht miteinander um. Und schon gar nicht in dieser Utopie von Enterprise D.
Ja, ja. Also es geht dann auch Schlag auf Schlag. Also es kommen folgen geniale Taten, um das Schiff zu retten. Mhm. Ne? Er geht allerdings dabei keine Dienstwege. Er überschreitet seine Kompetenzen. Also er geht nicht über den Geordi und dann Riker und dann Picard. Nein, er macht einfach und rettet das Schiff und erklärt später vielleicht. Ne? Und was natürlich dabei auffällt, er hat ein bisschen creepy Lachen mittendrin. Und alle haben dann schon direkt Angst irgendwie. Ne? Dann hat er super Selbstvertrauen. Er wird untersucht und er schätzt selbst seinen aktuellen IQ auf über 1200 und man kann es gar nicht so richtig sagen. Und Beverly kann halt nur feststellen, dass seine Gehirnhälften jetzt quasi wie ein Gehirn, also wie ein komplettes
Bullshit.
Arbeiten und er ist einfach extrem schlau, wahrscheinlich der schlauste Mensch, den es je gegeben hat. Und Riker hat direkt ja quasi Angst. Er sagt, den sollten wir arrestieren.
Ja, aber das ist auch nicht in Ordnung. Vorher war er eben zu dumm und lass ihn uns rausschmeißen und jetzt ist er zu schlau, zu gut. Jetzt will man das nicht auf sich sitzen lassen. Dieser dumme Mensch, ne, der nervt und überall aneckt, der ist jetzt sogar noch besser als ich. Ja. Das ist absolut, das geht überhaupt nicht. Das ist ein totales Gängeln.
Ich finde das auch heftig, ne? Also, aber zumindest sagt er dann, ist er vielleicht von einer fremden Macht besessen? Aber das wissen sie nicht. Aber Riker denkt dann trotzdem, die Lösung ist, dass wir ihn einsperren. Und dann kommt aber die Frage von Picard, ist er denn bedrohlich? Was liegt denn überhaupt vor? Picard hier wieder, ne? Verbindend. Und Troy sagt dann halt nur, dass Barclay sich ihr offeriert hat quasi. Also er ist jetzt so selbstbewusst, dass er quasi jetzt keine Hemmung mehr hat, ihr zu sagen, dass sie doch zusammen sein könnten. Oder er wollte halt was von ihr definitiv. Und das irritiert Riker dann nochmal. Ne? Und sie sagt dann aber nichts weiter dazu. Und das wird aber auch nicht als bedrohlich genug erachtet. Das fand ich auch interessant. Also sie hat jetzt nicht gesagt, er war übergriffig oder so. Aber er sagt, der hat sich mir angeboten. Und alle sagen, das ist doch nichts. Also danach haben wir nicht gesucht. So.
Ja gut, ich meine, Riker macht das ja auch immer. Also kann das ja nichts sein. Aber gut, von Barclay hätte man jetzt wirklich annehmen müssen, wenn sowas kommt. Ich meine, das ist eine Chicago-Wende und Vollgas. Also wenn sowas passiert, einige hätten schon stutzig werden müssen. Und dass dann tatsächlich jemand auf den Gedanken kommt, der ist ja wohl von einer fremden Macht besessen. Und das stimmt doch.
Was hätte auch passieren sollen? Aber ich finde merkwürdig, wie uns gezeigt wird, wie hier vorgegangen wird. Das passt so in dieses Bild, das wir hier schon in der anderen Folge von Barclay hatten, wie man mit ihm umgeht, ne? Anstatt dass man versucht rauszufinden, was da passiert ist. Ich würde mal behaupten, dass wenn das zum Beispiel einem Riker oder also irgendjemand anders passiert wäre aus unserer Hauptcrew, dann hätte, also aus dem Maincast sozusagen, dann hätte man versucht rauszufinden, was da passiert ist.
Oder man hätte es genutzt.
Beobachten und das zu nutzen, genau. Und hier ist man direkt misstrauisch und sagt, den müssen wir einsperren, was ist denn da los und so. Und der ist auch gar nicht, also die sind nicht zugänglich zueinander. Mhm. Ne? Also es wird überhaupt nicht mit ihm geredet, es wird über ihn geredet. Mhm. Und er macht allerdings auch dann direkt Alleingänge. Also bin ich mir nicht sicher an der Stelle, ob er denn auch zugänglich war, ob man mit ihm hätte reden können. Aber das hat man uns halt nicht gezeigt. Ne?
Ja, also und, er spricht mit Albert Einstein auf dem Holodeck und spricht da die großen Unified Theories, jetzt weiß ich gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, eine Formel, eine Weltformel, glaube ich, hieß das, ne? Und das geht halt schon über das hinaus, was er vorher konnte. Und deswegen kann ich mir es auch sehr gut vorstellen, dass eine große Ablehnung von, Freunden ist vielleicht ein bisschen weit, aber von direkten Kollegen ausgeht.
Ja, also ich verstehe aber dann nicht, dass das Einzige, was wir gezeigt bekommen, die Ablehnung ist, ne? Weil Geordi holt ihn dann da vom Holodeck ab und sieht, was er gemacht hat und sagt, was ist denn da los? Und sagt er, ja, ich hatte heute Nacht eine Idee, das musste ich mal eben durchrechnen und ich wusste nicht, wer mir da helfen kann. Ich finde auch sehr merkwürdig in der Folge, dass Data hier nicht mehr Thema ist, weil hätte Barclay und Data hier nicht zusammenkommen können, hätten die beiden sich nicht auseinandersetzen können.
Es wäre aber vielleicht zu einfache Lösung gewesen und ich glaube, ja, Data wäre vielleicht auch zu schlau gewesen und hätte das früh genug erkannt.
Ja,
vielleicht
aber es hätte auch sein können, dass man nicht. Nee, er ist ja durchaus in der Folge dabei. Ich glaube, man wollte das irgendwie nicht so richtig aufgreifen. Ich finde das ein bisschen vertan. Man hätte ja dann auch sagen können oder zeigen können, dass dann Barclay auch Datas Rechenleistung überschreitet und auch Data da nicht mehr hinterherkommt. Das sieht man zumindest bei der Besprechung, dass Data nicht versteht, wie schnell diese Geschichte da repariert werden kann. Und Barclay sagt, ach, ich kriege das programmiert in 2 Stunden. Data sagt, das dauert 7 Wochen. Ne? Das hätte man mehr aufnehmen können und fand ich so ein bisschen schade. Und ansonsten sehen wir dann eben Geordi, der sagt, na, ich habe hier die Formeln gesehen, hallo, das verstehst du doch auch nicht. Und dann dachte ich mir, boah, das ist aber auch unsympathisch.
Das ist richtig frech.
Das finde ich frech, ja, genau.
Das geht gar
aber
nicht.
Dann geht es halt Holter die Polter. Also wie gesagt, es geht halt wenig mit Barclay, es geht halt eher über ihn, beziehungsweise er geht Alleingänge und sein nächster Alleingang ist, dass er Lösungen sucht, wieder eben ja für sich, ne? Und lädt sein Gedächtnis in den Computer. Und das wird dann dort, also seine höheren Gehirnfunktionen, das wird dann dort auch noch gesteigert und eine Rückkehr ist auch gar nicht mehr möglich. Also,
und das ist aber auch größenwahnsinnig, ne?
Ja, also genau. Da ist es dann schon extrem. Und er überwacht dann halt auch komplett das Schiff, ne? Und das wird dann alles sehr, sehr ungemütlich. Und sie müssen quasi die Sicherung rausdrehen, damit sie im Besprechungsraum von Barclay nicht abgehört werden und so. Also, na klar. Genauso wie im Vorfeld quasi ihm begegnet wurde, genauso hat er sich dann auch entwickelt. Und ich finde ein bisschen schade, dass man am Anfang hier nicht aufgemacht hat, dass sie eben ihm anders begegnet wären. Und na okay, dann ist er vielleicht irgendwann so hochentwickelt und fühlt sich, also ich meine, die anderen sind ja quasi Ameisen für ihn.
Ja.
Die kann er quasi jederzeit zerdrücken. Und das aus der Ameisenperspektive ist das natürlich sehr, sehr bedrohlich und beängstigend. Aber das ist halt die Folge von Anfang an schon so ausgelegt war, finde ich sehr schade.
Ja, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man schon in der Folge, die wir davor besprochen hatten, dass das nicht schon zu einem Umdenken geführt hat.
Ja, also, ja, eben.
Also man hätte schon längst diese, das kann ja passieren, dass er sich als, der ist der nächste Nobelpreisträger herausstellt und wer waren meine Freunde? Sicherlich nicht die auf der Enterprise D. Das waren die nicht.
Ja, und das ist fast ein Jahr später.
Genau. Und ich möchte noch Dank sagen an niemanden. Danke.
Danke für gar nichts.
Ja, danke für gar nichts. Das wäre also insbesondere an die Enterprise D-Crew. Danke für gar nichts.
Die nie an mich geglaubt haben. Danke für nichts.
Genau, an seiner Stelle würde ich genau das sagen.
Ne? Oh
also, aber genau das
traurig.
Ist die Situation. Es ist traurig. Ja. Es ist so traurig, insbesondere weil wir diese Leute so vergötternd haben bisher. Also ich zumindest. Ne?
Naja,
also,
aber er ist ja halt jetzt hier auch so überheblich. Ne? Er lässt sie ja auch spüren, ne? Dass sie quasi jetzt die Ameisen sind und wo er jetzt angelangt ist. Das macht ihn halt auch nicht sehr sympathisch jetzt gerade. Und dann löst sich das Ganze ja auf. Also diese Sonde hatte ja eigentlich den Zweck, die kam von den Zyterianern. Zyterianer. Die leben im Zentrum der Galaxis und das sind 30.000 Lichtjahre entfernt und die fliegen nicht wohin, um fremde Personen, Völker, Zivilisationen kennenzulernen, sondern die holen die sich her. Ja. Also wurde Barclay quasi umgeschrieben, damit sie in der Lage sind, zu Besuch zu kommen. Ne? Und die sorgen dann natürlich dafür, dass Barclay auch das Holodeck dann wieder verlassen kann und sein Geist aus dem Computer wieder geladen werden kann, also in den Körper und so. Und ihm bleibt dann von diesen Erlebnissen halt die Erinnerung, klar, aber halt eben nicht die Fähigkeiten, beziehungsweise vielleicht ein Stück weit ein bisschen merkt man noch, es könnte sein, dass ihm noch so ein bisschen was bleibt, aber vielleicht verschwindet das auch wieder, ne?
Also die Hoffnung war, dass ein bisschen Selbstbewusstsein geblieben ist, denn das ist ja nicht zwangsläufig intelligenzabhängig, ne?
Ja, ja. Ich habe schon das Gefühl, dass das was mit ihm gemacht hat. Also zumindest Troy sagt auch zu ihm und auch Geordi sprechen auf ihn ein, finde ich ein bisschen scheiße, weil vorher, also ehrlich gesagt, weil die vorher haben sie ein bisschen scheiße verhalten zu ihm, ne? Aber jetzt sprechen sie ja Mut zu, von wegen, na, das ist ja eine Erfahrung und die hat dich ja bestimmt auch jetzt langfristig verändert, auch wenn du jetzt quasi wieder so begrenzt bist wie wir. Puh, jetzt sind wir beruhigt, du bist wieder wie wir, ja, so.
Ja, nee, eigentlich, die, was sie nicht aussprechen ist, jetzt bist du wieder weniger als wir es sind.
Ach ja, ja, ne? Stimmt. Also, das ist wirklich sehr unsympathisch, ja.
Absolut. Und das geht überhaupt nicht. Und das, was ich vorhin als Größenwahn gesagt hatte, stellt sich ja dann in der Folge als möglicherweise durch diese zyderianische Sonde hervorgerufen raus. Mhm. Vielleicht ist das einfach nur, das Programm, ne, bringt uns zum Mittelpunkt der Galaxie. Das wäre so oder so passiert. Bei irgendeiner anderen Person halt auch. So wie es, so ja, ist ja der Plan.
Ja, genau. Es waren ja nur Geordi und er, ne? Wenn jetzt zum Beispiel Riker noch dabei gewesen wäre, dann wäre Riker auch zum Superhirn mutiert, ja. Eben,
ne? Wer weiß, vielleicht wären es tatsächlich 3 oder 4 oder 100 Leute gewesen, die das, dann wäre es halt alles ganz flott gegangen, ne? Dann wären die halt wirklich ganz flott da gewesen und dann wäre dieser Plan auch wirklich vollständig aufgegangen und dann hätte es dieses Problem gar nicht gegeben. Aber so wird er halt wieder mal als Störquelle wahrgenommen.
Mhm. Ja, ja. Also irgendwie schade, ja. Weil der Ton generell ist zu ihm irgendwie sehr pumpig. Man ist halt misstrauisch, ne? Und
unschön von dieser Crew. Ich bin enttäuscht an dieser Stelle, dass diese dass diese Personen so agieren. Also wirklich, ich glaube, man hat Data da rausgenommen, weil er einfach unfähig ist, solche negativen Gefühle wahrzugeben. Und dann wäre er vielleicht diejenige Person gewesen, an die sich Barclay hätte vielleicht
halten können. Eben. Ja, stimmt. Und er hätte sich ja, also das ist ja das, was ich gerne gesehen hätte, er hätte sich halt auch fachlich an ihn halten können, ne? Und es wäre schön gewesen zu sehen, wann Barclay eben auch Data ja übertrumpft hätte quasi, aber ihn jetzt halt am Ende eben von Geordi wieder so gepampert zu sehen, ja, wie du auch sagst, so ein bisschen überheblich von wegen, boah, Gott sei Dank, jetzt ist er wieder ein bisschen trotteliger als ich. Mhm. Und das finde ich halt sehr unschön, ne?
Das ist wirklich totaler Mist. Also wirklich, das ist ein Schlag in die Magengrube, dass diese Lösung schlechter ist als die Ausgangsposition. Also schlechter ist sie nicht, aber die ist halt wieder genauso schlecht wie vorher und man merkt, wir haben nicht daraus gelernt.
Ja, und jetzt, also dann in der 5. Staffel sehen wir Barclay gar nicht, aber über ein Jahr später, dann am frühe 6. Staffel, sehen wir ihn in Todesangst beim Beamen. Und da muss ich sagen, da fand ich den Umgang mit ihm, was wir so sehen am Anfang, Geordi im Verhalten zu Barclay und das Miteinander so während des Arbeitens, sehr viel positiver. Also hier, finde ich, hat sich was getan. Ne?
Genau.
Das Einzige, wo sich dann Barclay halt nur wieder als Sonderling darstellt, ist, er hat Todesangst beim Beamen, so wie die Folge heißt. Also er hat tatsächlich Transporterphobie. Mhm. Und hier vielleicht noch als kurzen Hintergrund, Brandon Braga hat hier seine eigene Flugangst verarbeitet. Das finde ich ganz schön. Ja?
Cool, wusste ich nicht. Ah, okay. Er ist ein Phobiker und ich meine, die gibt es ja in allen möglichen Art und Weisen. Also ich bin jetzt kein Klaustrophobiker, aber wenn ich mir vorstelle, in einer engen Röhre stecken zu bleiben, ich glaube, das macht mir schon Beklemmung. Ne? Und oder verschüttet zu sein oder was auch immer. Und bei ihm ist es halt einfach in diesem, dass irgendwas in diesem Transporter nicht rund läuft. Und dann wird ja halt auch gesagt, ja, wann sind denn die letzten Unfälle passiert? Es wird halt also auch nochmal erwähnt, es sind Unfälle passiert. Und das in seiner Gegenwart zu sagen, ist
ja, und der Data auch, ne? Also, ja, wenn das noch länger dauern würde, also da haben wir ja bei der Bewegt-Folge drüber gesprochen, ne? Wenn das mehrere Minuten dauert, dann kann es halt sein, dass sie sich auflösen. Was?
Ich löse mich auf. Und dann weg.
Ja, das sollte man nicht unbedingt jemand sagen, der eine Phobie hat. Aber wie du sagst, also natürlich gibt es Situationen, in denen man Panik hat oder wo man sich dann denkt, oh mein Gott, komme ich da hier wieder raus oder so, ne? Aber ich meine, wenn jemand ein Phobiker ist, dann hat er ja von vornherein schon die schlimmsten Fürchtungen und die größte Angst, beziehungsweise es ist ja auch unbegründet. Also man kann sich ja noch so sehr sagen, das ist gar nicht so schlimm, aber es ist einfach eine ganz tief sitzende Angst, die einen damit begleitet, ne? Und das sieht man hier, finde ich, auch wirklich, also ich meine, das müssen wir immer sagen, Dwight Schultz spielt den Barclay einfach unfassbar gut. Ja. Und da sind ja eben auch gerade in dieser Rolle die großen Schwankungen. Ne? Also wir haben hier einmal den selbstbewussten Barclay, den sehr aufmüpfigen, überdrüssigen auf dem Holodeck. Mhm. Dann haben wir den ängstlichen, ne, der in den Senkel gestellt wird, genau, der uns hier Kopf total sinkt. Verkörpert mit angezogenen Schultern und gesenktem Kopf. Und dann bei dem Schauspiel, ne, dann eben auch, als er zum Superhirn mutiert in der vierten Staffel, wie er das dann wieder verkörpert, wie das langsam immer mehr steigt, wie er auch da ja quasi größenwahnsinnig wird irgendwie und dann wieder davon zurückkommt. Also diese Extreme, die er da schauspielen kann, die sind wirklich wunderschön verkörpert, ne?
Richtig, genau. Also die Spanne. Ja. Also das Schwierigste stelle ich mir vor, diesen Neurotiker Barclay zu spielen. Und das ist, und das macht er halt wirklich dieses Händereiben, nicht wissen, was er halt auch immer, ich glaube, er sagt es an irgendeiner Stelle, dass er nicht weiß, wo die Hände hinstecken soll.
Ja, und was soll ich mit meinen Händen machen?
Richtig, genau. Wo soll der Blick hinschweifen? Mhm. Ich kann das zu gewissen Teilen nachvollziehen. Also heute sehe ich das alles ein bisschen anders. Und das ist jetzt diese Kehrseite, die ich ganz am Anfang nannte. So wie ich das heute sehe, ne? Ich sehe, er ist ein Phobiker. Das ist ja nicht zwangsläufig irgendwas Schlechtes oder Böses oder irgendwie negativ geartetes. Er ist Neurotiker. Man merkt halt, dass er Schwierigkeiten hat im Umgang mit Menschen. Sobald keine Menschen da sind, sobald das nur Technik betrifft, ist er hervorragend.
Ja, wobei ich sagen muss, also man merkt gerade hier eben bei dieser Todesangst beim Beam-Folge, er reißt sich merklich zusammen. Mhm. Ne? Also auch wenn er mal so einen kurzen Moment hat, wo er kurz ins Stottern kommt, dann atmet er einmal kurz durch, hält inne und dann kann er sagen, was er will. Also er hat sich hier wirklich entwickelt. Mhm. Man ist deutlich nett zu ihm, also auch nicht so von oben herab, fand ich. Ja. Nur dann kommt eben das Thema, dass er jetzt beamen soll und dass es dort eben ja Besonderheiten gibt und die dann dazu führen eben, dass seine Phobie noch angeheizt wird. Also er hat richtig eine Panikattacke, ne? Und das sitzt ganz tief. Also er sagt ja, als Kind hat er sich schon vorgestellt, wie das ist, wenn seine Moleküle zerlegt werden. Und das ist einfach ganz schwierig. Und jetzt ist auch noch so eine blöde Situation da draußen. Und das Miles O'Brien muss ja noch dies und jenes bedenken und so. Mhm. Das ist dann ist einfach zu viel, ne?
Ich meine, er ist ja auch Ingenieur. Er weiß ja, was passiert.
Aber er sagt, es ist gar nicht so gut, dass ich weiß, wie das alles funktioniert. Ich weiß viel zu viel darüber, ne? Und das finde ich auch interessant, ne? Er geht nicht zum Holodeck, sondern er geht tatsächlich zu Diana. Ne? Er ist da zwar nicht sehr lange, aber er lässt sich von ihr zumindest so weit beraten, dass er sagt, okay, also so quasi man merkt, wie er sich innerlich quasi sagt, okay, jetzt reiße ich mich aber zusammen, weil er geht ja dann direkt in den Transporterraum und lässt sich rüberbeamen.
Man sieht halt, wie er die Lippen zusammenpresst und als wenn er die Luft anhält. Jetzt ab ins kalte Wasser, ne? Und er macht es. Er macht es und das ist richtig gut. Das ist, ich habe so gedacht, oh, macht er nicht. Aber doch, er zieht das durch und ich meine, es ist ein Barclay, ne? Hast du Scheiße am Fuß? Es passieren Dinge.
Ja, es ist wieder das Unmöglichste, was überhaupt man sich denken kann, ist die Unwahrscheinlichkeit überhaupt, er wird im Materiestrom von fremden Wesen gebissen. Mhm. Also Dinge, die eigentlich nie passieren können, die passieren ihm, ja.
Ja, und wie erklärst du das jemandem, wenn du sagst, ja, ich habe vorher total panische Angst gehabt und ich habe da was gesehen, ja.
Genau, und so wird ihm ja auch begegnet und deswegen reagiert er ja dann gar nicht weiter drauf und versucht es mit sich selbst auszumachen. Und vorher hatte er ja aber auch schon die Sache mit sich selbst ausgemacht und hat es erfolgreich angegangen. Von daher verstehe ich das auch, er will nicht noch mehr auffallen, man, ne? Und dann, was macht man? Ne? Dann geht man heim und googelt. Also geht er in sein Quartier und befragt den Computer. Und wenn du den Computer befragst, was du denn haben könntest, dann kommt natürlich immer das Schlimmste raus. Genau, googelt nicht, denn am Ende käme raus, ihr hättet eine Transporterpsychose.
Genau, also Hypochonder, ne? Das ist eines der Wörter, die ich mir aufgeschrieben habe. Ja. Hypochonder ist er durch und durch. Ne? Wenn man nichts hat, dann findet man was man haben könnte. Das ist schlimm.
Na, er hat ja was, das ist ja das Schlimme.
Aber ich meine, er war ja vorher schon so. Ne? Also ich glaube nicht, dass er, wenn er mal nichts hat, ne, dass er das dann so sagt, ja, es wird schon nichts sein. So vom Typ her, vom Charakter, also so wie ich ihn mir vorstelle, findet der was. Irgendwas wird schon, ich muss nur die Anzahl der Symptome oder jede Krankheit überprüfen, irgendwas trifft auf mich zu.
Naja, er nimmt halt gleich das Schlimmste und Unwahrscheinlichste an, denn diese Transporterpsychose, das haben wir ja schon mal gesagt, die gibt es einfach schon lange nicht mehr. Ich glaube, seit 50 Jahren gab es keinen Fall mehr und das wäre auch wirklich blöd, wenn man das hätte. Also ich meine, dann hat man echt geloost, weil dann hat man quasi was verloren beim Beamen, ne? Also da ist irgendwie, ich sag mal, da sind einem so ein paar Moleküle abhanden gekommen und dann tickt man halt wirklich nicht mehr so ganz wie man war einfach. Und dann hat man ein Problem. Ne? Und dazu gehören halt auch Halluzinationen. Und er denkt, dass die Symptome, die körperlich ja auch nachweisbar wären, wenn er denn mal auf die Krankenstation ginge, die denkt er halt, wären eine Halluzination. Ne? Und das dauert eine ganze Weile. Also er ist einfach hypernervös, besorgt. Er sucht halt keinen weiteren Rat. Und dann geht es so weit, dass Troy ihn sogar vom Dienst entbindet. Ne?
Ja, ich meine, das trifft ja, es ist ja wirklich was, ne? Aber ich glaube, weil das halt so abwegig ist, was ihm da passiert, würde man, selbst wenn man ganz genau sucht, eben soweit gar nichts finden. Was ja dann komischerweise am Ende doch noch passiert. Also
ja, als sie dann mal seine Arms kennen, ne, dann findet man ja dann doch was. Und was ich aber schön finde, denn als er hier eben vom Dienst entbunden wird, da geht er dann in sein Quartier. Also überhaupt sehen wir in dieser Folge das erste Mal sein Quartier. Und dann sehen wir ihn in Privatkleidung, wie er versucht zu meditieren vor Öllampen und so. Und ich fand das einfach sehr schön, dass wir hier so ein bisschen was von ihm sehen können. Und er geht dann das Problem halt auch einfach weiter direkt an. Das finde ich hier eben auch gut, dass er es versucht dann zu klären. Also ihm ist dann irgendwann klar, das ist keine Halluzination. Es gibt hier wirklich was. Und dann versucht das zu klären und nutzt auch die Ich-gebe-einen-Befehl-Karte, indem er Miles irgendwie, sag mal in Anführungszeichen, zum Feierabend nochmal rausklingelt und lässt sich probehalber nochmal beamen, um festzustellen, dass er auch sehr ehrlich, ich muss wissen, ob ich Kirre bin. Beam mich jetzt, es ist ein Befehl.
Ja, aber man sieht auch, dass er ist sich mit seiner Umwelt, mit seinen Kollegen oder mit den Ärzten und so weiter, ist er sich so weit nicht grün, dass er seinem eigenen Urteil mehr traut als irgendwem anders, der dann sagen könnte, nee, du liegst falsch.
Ich glaube, das kommt daher, weil er so Kommunikationsprobleme hat. Ja, ne? Genau. Sobald er sich jemanden zuwendet, kann es halt sein, dass ihm die Sache sofort um die Ohren fliegt, weil die Leute ja dann auch wiederum ihrerseits Sachen denken, sagen und vor allem veranlassen. Und es geht dann alles so schnell, dass er da nicht mehr Herr der Lage sein kann, dass er es erst gar nicht an sich ranlässt, dass er das ausschließt. Ne? Er macht es erstmal mit sich selbst aus, weil dann hat er die Karten selber in der Hand.
Ja, aber verständlich auch, wie er vorher behandelt wurde. Ne? Ja. Ich kann es absolut nachvollziehen, denn wenn man vorher so gegängelt wurde, ne, dann kann man halt, wenn du dann zu den Leuten gehst, die vorher immer schon die Augen verdreht haben, wenn du mit einem auch hervorragenden Vorschlag kommst, dann kommst du hin mit einem Problem. Hier, ich habe ein persönliches Problem, das ist der und der Natur und ich habe mal nachgeschaut, es könnte das und das sein. Und dann schauen die nach, wie, das ist schon seit so und so vielen Jahren nicht mehr vorgekommen und ausgerechnet dir soll das passieren. Und mit dieser Annahme, dass es so sei, liegt er, oder würde er wahrscheinlich gar nicht falsch liegen, also dass die Leute so auf ihn reagieren. Und ich kann es absolut verstehen, dass er das so tut.
Ja, und als er sich dann sicher ist, dass er wirklich, also dass er nicht verrückt wird oder dass er keine Halluzination hat, denn er hat keine Transporterpsychose, das kommt halt wirklich nicht mehr vor, zum Glück, ja. Aber es gibt halt wirklich eine Unregelmäßigkeit und als er sich da sicher ist, dann geht er an die anderen und dann treffen sie sich, Beverly untersucht seinen Arm und er erzählt, was passiert ist und dann wird das Ganze dann auch geklärt, ne. Aber was du gerade sagtest, wenn ich schon immer erlebe, dass die anderen so reagieren und ich frage mich, ist es denn gerechtfertigt, dass die anderen immer so reagieren? Also kann es vielleicht sein, und wir sehen das nur nicht, dass er irgendwie ganz viele Ideen hat, die sind immer so unfassbar fantastisch und unpassend, dass man dann halt beim 100. Mal, wenn es noch so fantastisch, aber auch genial und passend ist, dann halt keine Kapazität mehr dafür hat? Also vielleicht sehen wir das nur nie, dass er halt irgendwie jeden Tag mit 5 neuen fixen Ideen kommt. Das könnte sein.
Ja, schon möglich. Auf der anderen Seite, wenn diese fixen Ideen sich ab und zu mal als so genial, wie er auch ab und zu ist, in seinem Teilbereich, ist er richtig gut. Das hören oder lesen, habe ich hier irgendwo schon mal gesehen. Und ich weiß, dass er, ich meine, in der ersten Folge, in der er vorkam, hat er eine hervorragende Lösung für das Problem gefunden, trotz seiner Neurose, trotz seiner Teamunfähigkeit und so weiter, hat er im Team das gefunden und das ist, dieser Erfolg ist ihm nicht anzulasten, sondern die hat er herbeigeführt, diese hervorragende Lösung. Und dass man jetzt immer noch immer und immer, immer wieder die Augen verdreht, das kann doch nicht mehr sein. Aber wer weiß, wie viel wir von seinem Arbeitsleben überhaupt sehen. Vielleicht sehen wir halt auch wirklich so einen typischen Schnitt. Oder wir haben einmal diesen typischen Teil des typischen Schnitts gesehen und dann eben, wie es mal gut ausgeht. Aber ansonsten ist er ein totaler Versager. Das kann ja sein.
Das wissen wir jetzt nicht, ja. Mhm. Wobei, wie gesagt, jetzt hier in dieser dritten Folge, finde ich, wird er deutlich schon anders dargestellt. Also hier gibt es eine Entwicklung. Ne? Das hat mich wirklich auch gefreut, dass es diese Entwicklung gibt. Eben auch im Miteinander mit ihm. Ne? Richtig. Ja, also im Umgang mit ihm.
Da ist er nicht mehr als der nur noch Loser dargestellt, sondern er ist dann nur noch, in Anführungsstrichen nur noch, ein Phobiker. Und mit dem geht man relativ verantwortungsbewusst um.
Ja, also da auch zum Beispiel Riker ist ganz nett, ne? Als er sich dann traut, also noch am Anfang der Folge, dann letzten Endes doch rüber zu beamen und Riker kommt auf ihn zu und sagt, na, alles gut und so, ja, okay, wunderbar. Ne, also da ist nichts mehr von diesem Hass, von dieser Feindseligkeit vom Anfang zu merken.
Aber vielleicht ist das auch wieder aus seiner Sicht, nachdem er, ich sag jetzt mal, seine Kommunikationsprobleme ein wenig überwunden hat. Denn so kommunikationsschwierig wirkt er jetzt nicht mehr.
Ja,
Und deswegen hat sich vielleicht die Situation auch für ihn gelöst. Und aus seiner Sicht hat sich das so verändert. Und vielleicht war Riker die ganze Zeit genau gleich. Aber aus seiner Sicht ist es anders.
Ja, das ist eine gute Frage, ne? Inwieweit sehen wir die Perspektive jeweils und wie gefärbt ist die dann auch, ja? Spannend. Also jetzt in der sechsten Staffel geht's dann auch weiter, etwa Mitte der sechsten Staffel, das Schiff in der Flasche. Da gibt es endlich Hilfe für Professor Moriarty. Mhm. Den hatten wir ja schon mal, Data Sherlock Holmes, gesehen. Und also hinter den Kulissen von Star Trek, da gab es Urheberrechtsprobleme. Man hätte das gerne früher behandelt, wie das mit Moriarty weiterging. Aber das durfte man nicht, um diesen Namen Moriarty benutzen. Da gab es Urheberrechtsschwierigkeiten. Und jetzt in der sechsten Staffel, da durfte man plötzlich wieder. Und deswegen kann das hier weiter behandelt werden. Und Barclay tritt hier zwar auch weiterhin, finde ich, nervös auf, aber auch als integriertes, wertvolles Mitglied der Besatzung. Und also es ist gar nicht unbedingt so sein Handlungsstrang, sondern er ist tatsächlich einfach einer der Techniker, die damit betraut sind. Er ist Teil des Teams, das hier dieses Problem löst.
Aber das schreibt die Geschichte schön weiter. Und zwar in einem positiven Lichte.
Ja, sehr schön.
Ja. Und er entwickelt sich zu einem Teamplayer. Also das ist das, was Sie jetzt gerade sehen. Also zumindest vermutlich wahrnehmen.
Gut, also nach wie vor ist er so ein bisschen nervös. Ja. Also ne, er ist halt einfach der Charakter, der er ist. Aber das ist ja auch schön und wichtig, dass wir sehen, dass es eben für ihn gut weitergeht.
Genau, dass er auch einen normalen Job machen kann. Ne?
Ja, ja. Und schön finde ich auch, also am Ende. Also hier, Professor Moriarty kann natürlich am Ende nicht mit seiner Geliebten das Holodeck verlassen, aber sie empfinden das quasi so und das Holodeck-Programm läuft dann eben weiter und Barclay soll sich da jetzt drum kümmern, das irgendwie zu verwahren und Picard sagt dann halt noch so philosophisch, ja, das ist nur eine Simulation, aber vielleicht sind wir als unser Leben ja auch nur eine Simulation eines Größeren oder so. Mhm. Und es ist ganz schön, er steht dann da so dabei, also da stehen halt so einige Leute im Besprechungsraum und Barclay steht dabei und dann schaut er sich so ein bisschen nervös um.
Ja, ja, verstehe.
Und als er dann alleine ist, sagt er so testhalber, Computer, Programm beenden.
In der Tat, das hätte ich wahrscheinlich auch getan.
Ja, ja.
Weil er, das ist die schöne Auflösung für diese Probleme, die er vorher hatte, dass er im Prinzip jetzt Angst hat, oh Gott, das ist ja jetzt richtig gut. Oder, also ich meine, er könnte zwei Seiten sein, ne? Es ist momentan so gut gelaufen,
Das
kann nicht echt sein. Zum einen. Oder zum anderen, ich habe eine neue Phobie. Ich muss immer prüfen, ob ich wirklich real bin.
Oh je.
Nein, das glaube ich nicht. Es war, am Ende fand ich das sogar einen lustigen Schritt, das so zu tun. Ich musste so in mich hineinschmunzeln.
Ja,
weil
sehr
das so eine schöne. Keiner hat es gemerkt. Computer, Programm beenden.
Ja, Und dann sehen wir ihn auch nochmal am Ende, also in der siebten Staffel, in der späten siebten Staffel, da wird dann auch noch eine Krankheit nach ihm benannt. Also wir kennen ihn ja schon als Hypochonder, mittlerweile ist er 30 Jahre alt. Okay. Und er hat mal wieder alleine die medizinische Datenbank durchsucht und hat festgestellt, was er alles hat, ne? Also total unrealistische Dinge. Mhm. Und Beverly behandelt ihn dann, aber leider halt auch nicht so geschickt. Also es kommt zu schlimmen Mutationen auf dem gesamten Schiff. Die synthetische T-Zelle, die sie ihm spritzt, die sorgt dafür, dass nicht nur seine Immunabwehr diese urodilianische Grippe beseitigt, sondern dass sich alle einfach zurückverwandeln auf sehr absurde Weise. Und er wird einfach zu einer Riesenspinne.
Ach, sehr diese eklig. Folge, die fand ich ein bisschen...
Ja, die, also, ist cheesy,
ja,
ne?
die ist unplausibel cheesy. Die ist an den Haaren herbeigezogen. Aber ich meine, es kommt halt zu abstrusen Situationen. Ja. Nicht meine Lieblingsfolge, aber ich meine, Diana entwickelt sich, glaube ich, zu einem Fisch zurück oder so.
Ja, so amphibisch, ja. Die ist in ihrer Badewanne dann, ja, genau. Und aber was wir hier erfahren, was ich interessant finde, dass Barclay mittlerweile der Einzige an Bord der Enterprise ist, der noch sich um Spot kümmern kann, weil Spot hasst einfach alle anderen.
Ja, genau.
Und alle anderen sind schon von Spot verletzt worden, gekratzt, gebissen, weggelaufen. Keiner ist mehr bereit, aber Barclay liebt Spot und Spot liebt Barclay. Das finde ich einfach sehr charmant, dass wir das hier erfahren.
Ja. Übrigens, eine witzige Situation in der Folge ist, ich glaube, hatte nicht Miles O'Brien eine Spinne? Miles O'Brien hat eine Spinne und Barclay ist so ein bisschen, ich glaube, es ist auch ein Arachnophob, ne?
Naja, gut, also bei Todesangst beim Beamen, da versucht Miles Barclay quasi zu besänftigen, dass er weiß, wie das ist, wenn man eine Phobie hat. Mhm. Und er war mal wo dann irgendwie Spinnen waren. Also er hatte halt total Angst vor Spinnen und dann musste er wo arbeiten und was reparieren, wo in diesen Schächten, in diesem ganzen System waren Spinnen mit einem halben Meter langen Bein.
Ja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben.
Nein, ich weiß es nicht, kann schon sein, keine Ahnung. Also ich finde die Vorstellung sehr, sehr furchtbar. Aber seitdem ist seine Angst überwunden und manchmal muss man sich quasi nur seinen Ängsten stellen. Und das macht ja Barclay hier bei dieser Beamen-Folge auch. Also im Grunde hat er ja auch seine Transporterphobie überwunden. Mhm. Und am Ende lernen sich dann eben Miles und Reginald hier besser kennen. Und Miles sagt, hey, wir haben noch nie ein Wort miteinander geredet. Und er sagt, ja, ich weiß, ich bin dir immer aus dem Weg gegangen, weil du verkörperst ja den Transporter. Und hallo, ich habe eine Transporterphobie.
Ja.
Ne, also ich wollte am besten nicht mit dir reden. Und Miles zeigt seine Spinne dann Reg. Ja. Und er sagt zwar erst, er hätte keine Angst vor Spinnen, aber als sie ihm dann den Arm hochklettert, da fand das dann doch nicht mehr so toll. Ja. Das war so eine Vogelspinne. Ne?
Worauf ich hinaus wollte, war, er entwickelt sich zu einer Spinne zurück.
Ja.
Das ist so ein bisschen spiegelbildlich, so, ich bin Spinnenphobiker, aber wer bin ich quasi? Also ich meine, dass die sich zu verschiedenen Wesen zurückentwickeln, gut, Diana ist halt eine andere Spezies, aber dass die Menschen sich nicht alle zu denselben Urwesen zurückentwickeln, sondern er zu einer Spinne, ist schon irgendwie ein bisschen abgedreht.
Ja, naja, darf man nicht so drüber nachdenken, ne? Naja, und dann kommt es dann eben zur Benennung nach ihm, Barclays Protomorphose-Syndrom. Mhm. Ne?
Also in einer Krankheit möchte man echt benannt sein.
Ja,
andersrum, und die Diana, Krankheit
und am Ende stellt dann Diana fest, er wird bestimmt wochenlang auf meiner Couch liegen. Mhm. Also hier spätestens hier beginnt dieser Gag, den sie quasi am Ende von Enterprise dann auch noch weiterführen. Mhm. Ne?
Ja, richtig, stimmt, ja, da sagt sie es ja nochmal.
Ja.
Genau. Discovery sehen wir ihn auch. Aber das haben wir auch im Vorfeld schon besprochen. Ich habe die Folgen gesehen. Ich weiß, dass er davor kam.
Voyager.
Was habe ich gesagt?
Discovery. Ich habe gerade gedacht, wo bist du drauf?
Das ist auch schon Running Gag. Diesen Fehler mache ich jede Folge.
Wieso verwechselst du? Wieso verwechselst du denn Voyager Discovery?
Ich hab ja auch Janeway und alle vor Augen. Aber es ist einfach das Wort, das mir da drauf. Es tut mir leid, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist meine Schwäche, ne? Ich kriege das nicht auf dem Schirm. Diese Wörter sind alle so gleich.
Ja, Absolut identisch. Discovery, identisch. Voyager, ja, Intrepid-Klasse.
Okay. Ja. Richtig. Also, genau. Auf der Voyager sehen wir ihn ja wieder. Und ich habe ihn auch, ich habe die Uniform vor mir, vor Augen. Dieses farbige unter dem Grauen, was er da anhat. Und er wirkt halt auch schon deutlich älter. Aber ich weiß überhaupt nichts mehr inhaltlich.
Ja, genau. Also da gehen wir ein bisschen durch, würde ich sagen. Also wir haben noch Star Trek 8. Genau, das spielt 2373. Da ist er dann 3 Jahre alt. Und da sehen wir ihn ja quasi als Fanboy von Saffron Cochrane, ne? Der also seinem Idol die Hand schütteln darf. Sehr süß einfach.
Du sagtest, er ist 3 Jahre alt.
3 Jahre älter, Entschuldigung. 33. Ja, wir haben ihn zuletzt in der 7. Staffel gesehen. Ah, okay. Ja, manchmal höre ich dann im Nachhinein auch noch, also ich höre ja unsere Folge nachher auch noch mal und wenn sie fertig ist, und dann denke ich manchmal auch, oh Gott, hoffentlich wissen das alle, dass das gerade Quatsch war. Ich wollte sagen, Thorsten sagt TNG oder so, und ich denke immer, das, ihr wisst das hoffentlich.
Ne, bei diesen Discovery Voyager-Folgen, das war jetzt Absicht, da passiert mir das halt immer wieder. Also, wie du gerade sagtest, ne, er steht vor Saffron Cochrane und sagt erst nichts und grinst ihn einfach nur so an. Er steht halt wie so ein kleiner Junge vor seinem, vor seinem Idol, ne? Kriege ich ein Autogramm? Und dann sagt er halt wirklich und schüttelt ihm so ganz energisch die Hand mit beiden Händen. Und
das Saffron ist Cochrane, mir eine Ehre.
Genau, ja. Saffron Cochrane hat das ja, was, für was er verehrt wird, noch gar nicht getan.
Arme. Ja,
und er will ja auch gar nicht der Superheld sein. Das sagt er immer wieder. Das ist mir alles total egal. Ich will das nicht. Und dann flieht er ja sogar, weil Barclay, ja, und
dann sagen sie ihm auch noch, dass dort die Statue sein wird, überlebensgroß, mit Blick und Hand furchtbar in den Himmel und so, und dann, ist ganz aus, dann haut der arme Mann ab, ja.
Ja, zu Recht.
Also, ja, zu Recht, natürlich, ja, ja. Also wir sehen in Voyager, ganz kurz zur Chronologie quasi. Also in Star Trek 8 sind wir 2373 unterwegs und na klar, reisen wir da zurück, ne? Übrigens, ne, nicht vergessen, Montag, 5. April, Feiertag zu Ehren des First Contact Days. Oh, ne, feiert schön. Genau, gesetzlicher Feiertag, extra dieses Jahr eingerichtet. Manche nennen es auch Ostermontag, aber ganz ehrlich, da ist First Contact Day, ne, nicht vergessen. Genau, und also sie sind dann 310 Jahre in die Vergangenheit gereist, und um Saffron Cochrane zu treffen. Aber vorher, also in der Produktionsreihenfolge sehen wir Dwight Schultz nochmal in der Rolle des Barclay, aber nicht den richtigen Barclay, sondern seinem Holo-Barclay im Jahr 2371 in der 2. Staffel, frühe 2. Staffel Voyager, das Holo-Syndrom. Da ist einfach eine Fehlfunktion des Holo-Programms und des Holo-Doktors und Barclay kommt dort vor. Finde ich eine schöne, spannende Folge. Und dort hatte Jonathan Frakes Regie geführt. Und er sagte, die Chemie zwischen Robert Picardo und Dwight Schultz war einfach wunderbar. Und nachdem er ihn da gesehen hat, hat er gesagt, dann habe ich ihn gefragt, ob er nicht auch bei First Contact wieder mit dabei ist. Und deswegen ist er da in dieser Szene oder in diesem, hat er diesen kleinen Auftritt. Aber es ist einfach ganz zauberhaft. Also First Contact ist in so vielerlei Hinsicht so wunderbar. Es ist ein Film für die Masse, aber auch für die Fans. Und das ist hier genau auch wieder so ein Moment. Er ist eben auch für die Fans. Also der Film kam ein Jahr später raus als diese Holo-Syndrom-Folge. Und, ne, aber also inhaltlich spielt die natürlich, also 73 ist Barclay noch an Bord der Enterprise jetzt eh. Und als wir ihn dann in Natura wiedersehen, 3 Jahre später, 76, sehen wir ihn dann in der 6. Staffel Voyager im Pfadfinderprojekt. Also er ist ja Teil dieses Pathfinder-Projekts. Er ist jetzt ganz vernarrt in die Voyager und in deren Geschichte, in deren Heimkommen oder ins Kontakt aufnehmen. Er ist nämlich vor 2 Jahren auf die Erde gekommen oder ja, also wahrscheinlich, also zumindest ist er seit 2 Jahren in diesem Quartier, also in diesem wie sagt man, in dieser Wohnung auf der Erde, auch eine sehr, sehr schöne Wohnung, finde ich. Aber er hat seine Kisten immer noch nicht ausgepackt. Er lebt irgendwie so aus den Kisten. Ist mittlerweile 36 Jahre alt. Und er vermisst, und das finde ich interessant, also das ist so, ich sage jetzt mal so quasi die Zusammenfassung, was aus dieser Folge herauskommt. Er hat quasi mit der Enterprise seine Familie zurückgelassen, sagt er. Und er hatte Schwierigkeiten, halt neue Bekanntschaften zu machen. Ich meine, das können wir uns bei ihm ja auch deutlich vorstellen, dass er da Schwierigkeiten hat, anzuknüpfen bei anderen Leuten. Und dann sagt er zu Diana, naja, wie alles anfing, naja, so wie immer auf dem Holodeck. Okay. Also er hat sich dann total in diese Welt der Voyager verloren und hat sich die eben programmiert im Holodeck. Kann die Voyager jetzt besuchen und alle Personen an Bord, die, wie er sie sich eben vorstellt, wie zum Beispiel die Maquis-Mitglieder, die eben noch ihre alten Maquis-Uniformen tragen. Und er ist dann natürlich der Held der Gruppe. Also er ist beliebt bei allen, ne, und kann mit jedem gut und ist einfach total integriert, ne? Und dort schläft er sogar besser als in seiner eigenen Wohnung und verbringt da einfach unfassbar viel Zeit. Und hier kommt dann wieder was zum Tragen, wo wir eben schon mal drüber geredet haben, nämlich diese Überlegung, wieso wird so sein Genie, also in Anführungszeichen, weil hier erleben wir halt wieder so seine Perspektive. Und diese Folge, die ist quasi für mich ein bisschen wie so ein Krimi, ne? Also man ist total auf seiner Seite, also ich war zumindest total auf seiner Seite. Und wir denken die ganze Zeit, lasst ihn doch machen noch, bitte, bitte lasst ihn doch jetzt endlich mal, der ist auf einem guten Weg, lasst ihn doch mal sein Ding durchziehen. Und es wird so richtig daran gearbeitet, ihn eben aufzuhalten, und am Ende er begeht Befehlsverweigerung und soll dann verhaftet werden, und er nimmt jedes Register mit Kraftfeldern den Weg versperrend und lässt die Voyager Crew, die Holo Voyager Crew dafür arbeiten, weil er ist ja da so beliebt, dass sie ihn schützen und so, und es ist einfach der Krimi schlechthin, ja. Aber da denke ich mir, weil sein Chef ist eigentlich gar nicht so ein Fieser. Am Anfang denkt man, boah, was ist denn das für einer? Also Commander Hawkins schmeißt ihm hier offenbar Steine in den Weg. Aber andererseits, die sind also in der Synchronisation zum Beispiel per Du, das macht eine Synchro ja auch nicht so ohne weiteres. Und ich finde das hier sehr, sehr angebracht und passend. Und der lädt ihn zu sich nach Hause ein und will ihm seiner Schwägerin vorstellen und so, ne? Also er ist sich sehr, der ist einfach bemüht, hier Kontakt herzustellen, dass der Mann ins Leben kommt. Zu realen Personen. Ne?
Das ist ja sehr positiv. Also, das ist ja
finde ich schon.
So weit ist ihm ja vorher nicht entgegengekommen worden.
Naja, gut. Ja, gut. Aber es gibt natürlich auch wieder Momente, wo ich dann denke, wieso? Also, wieso sind sie so fies zu ihm? Wobei das dann vielleicht auch wieder mehr seine Perspektive ist. Also, man sieht Barclay in seinem, wie gesagt, nicht ordentlich eingerichteten Apartment. Er hat eine Katze, die heißt Neelix. Es ist schön, dass wir wieder erfahren. Er konnte ja mit Spot so schon so gut, ne? Und jetzt ist die Enterprise also im Orbit. Die fliegen aber auch schon bald wieder ab. Und er hat Kontakt aufgenommen, so kommt raus, denn Diana kommt zu Besuch. Und er hat sie sich ganz konkret auch eingeladen, denn er braucht quasi eine Vertrauensperson, ne? Und er erzählt von seinem ganzen Technikkram und sie sagt, Moment, ich verstehe das gar nicht. Was? Ja, also er ist einfach deprimiert. Er darf wieder nicht machen, was er sich vorgenommen hat. Er hat lauter tolle Ideen, wie man Kontakt zur Voyager aufbauen könnte. Ihm schwebt ein künstliches Wurmloch vor, worüber man eben kommunizieren könnte. Das Potenzial hinter der Idee wird nicht erkannt, beziehungsweise, und hier muss ich dann halt leider auch sagen, da kann man dann vielleicht auch die Vorgesetzten verstehen, denn Hawkins, sein Vorgesetzter, sagt, wir haben jetzt gerade erst 6 Monate verloren, weil du eine kirre Idee hattest von einer Transwarp-Sonde, die nicht funktioniert hat. Und das können wir jetzt mal nicht machen, was du sagst. Wir machen jetzt den Plan B. Ne? Also die haben schon 6 Monate lang daran gearbeitet, was er eingebracht hatte, und es hat nicht funktioniert. Aber jetzt hat er halt eine neue Idee, und das ist ja das, was ich eben auch sagte. Also kann es vielleicht sein, dass er ständig so fixe Ideen hat, und denen wird vielleicht auch nachgegeben, aber immer kann man es halt auch nicht. Ne?
Ja, klar. Also auch da schleppt sich natürlich mit, dass er vorher ja zum Teil auch Versager war. Ne? Das muss man ja auch mal sagen. Und diese Leute,
aber
ich
weiß jetzt nicht. Hier in diesem, also er ist jetzt seit 2 Jahren hier bei diesem Pfadfinderprojekt, und es wird auch gesagt, deine Fantasie ist für uns wichtig, die ist wertvoll im Team und so, aber also es wird halt auch thematisiert, dass er wieder holosüchtig ist, ne? Und das wird konkret unterbunden von seinem Vorgesetzten. Diana auch sagt, du bist auch wichtig, weil er sagt, ja, das dient aber dazu, dass ich besser funktioniere. ich muss doch die Voyager, wir wollen doch die Voyager irgendwie kontaktieren und wieder nach Hause holen. Und sie sagt, ja, die Voyager ist wichtig, das ist auch ein wichtiges Projekt, aber du bist auch wichtig. Wir gucken jetzt nach deiner Gesundheit, ne? Du musst diese Sucht wieder überwinden zum Beispiel. Und das finde ich schon auch schön, dass man um ihn als Person besorgt ist, ne? Andererseits, ne? Also ich meine, er nimmt ja keine Drogen, oder? Also.
Naja, ich meine, das ist eine Spielsucht, die er da hat.
Ja,
ne? So eine, also, oder so eine Mediensucht, könnte man sagen. Ich kann das mir vorstellen, dass, ich stell dir mal vor, der würde halt sein Geld in so einen Slot, in so eine Slot-Machine reinstecken.
Ah, okay.
Das ist halt hier ein bisschen was anderes, aber das ist halt auch eine Sucht.
Ja.
Also ich kann mir das sehr, sehr lebhaft vorstellen, dass die Leute ihn davon abhalten wollen und ihm tatsächlich damit helfen wollen. Denn solange er sich auf dem Holodeck befindet, in diesem Fall, ist es ein Tool, um seine Arbeit zu tun. Ne? Aber gleichzeitig, ich meine, stell dir vor, du bist computerspielsüchtig und bist aber ins Homeoffice gebunden. Was tust du? Verstehst du? Das ist eine Situation, in der sich bestimmt viele Computerspielsüchtige gerade befinden. Und das kann eine Riesenherausforderung sein.
Ja, oder andere Problematiken, ja.
Ja, aber so, ja, so als Analogie. Vielleicht ist das genau das Problem. Und er sagt sich, okay, das ist das Tool, das ich nutzen kann, um meine Arbeit gut oder überhaupt erstmal tun zu können. Und das triggert halt wieder sein ursprüngliches Problem dieser Holodecksucht. Und ja, es ist schwierig für ihn, ne? Es gibt keine einfache Lösung in diesem Moment.
Ja, also er lebt tatsächlich eben so ein Fantasieleben auf der Voyager, ne?
Genau, er verliert sich da drin, ne?
Also, er verliert sich da.
Ja, und aber das ist halt vorher schon, eigentlich hätte es vorher schon klar sein müssen, wenn das einzige Mittel der Wahl ist, seine Arbeit zu machen, dann hätte man sagen müssen, okay, nein, dann können wir das nicht tun, deiner Gesundheit wegen. Vielleicht hätte das in seiner Akte vermerkt werden müssen.
Da steht schon so viel drin, ne?
Ja, gut.
Oh Mann.
Oh, die haben es überlesen, weil da so viel drin steht, ne?
Gut. Na, also, was ich auch, ich fand übrigens ein schönes Bild oder auch ein passendes, interessantes Bild. Als Diana ihn besucht, da knuddelt er dann seine Katze Nilix. Das ist so eine weiße Langhaarkatze.
Nilix.
Und er ist dann voller, ja.
Oh, nein.
Und er ist dann voller Haare von diesem Fellbuschel. Ne? Also er ist so voll mit diesen fliegenden Haaren und steht dann am Fenster. Und da sieht er wirklich so ein bisschen aus wie der verrückte Katzenmann irgendwie. Und
okay.
Die Katze springt dann auch noch auf den Tisch und schlägt von Dianas Eis, das er ihr gerade erst geholt hat, weißt du so. Und dann denkt man so, oh, das ist schon übel.
Ja, okay.
Ja, und sie sagt dann auch, wieso hast du denn nicht Jordi gerufen? Mit dem könntest du doch ganz anders reden. Aber da kommt dann raus, nein, er braucht sie. Ne? Also er kann sich nur ihr anvertrauen. Also er ist schon wieder so, er ist so eng in seinen Möglichkeiten. Ne? Also auch sein Chef oder andere Leute bei der Arbeit ja zum Beispiel, die ihm Sozialkontakt anbieten, den er nicht annimmt. Ne? Weil er die Leute auf der Enterprise zurückgelassen hat, die sind nicht da. Und deswegen geht's halt auch nicht anders.
Aber mich wurmt das so ein bisschen, dass er die als Familie bezeichnet, wenn das denn
ja,
so ist.
Ja, mittlerweile schon. Also überleg mal, wie viel Zeit vergangen ist. Er ist jetzt 36 und vor 10 Jahren war die Folge der schüchterne Reginald.
Das mag ja, gut, es kann sein, dass diese für ihn positive Entwicklung, vorher waren sie alle scheiße zu mir und jetzt sind sie alle ganz normal zu mir. Für ihn ist das vielleicht so, ja, vorhin waren sie alle ganz normal, also scheiße zu mir. Und jetzt sind sie überaus gut, nämlich normal zu mir. Aus seiner Perspektive, dass sich das so entwickelt hat. So wie die Brüder, die einen, als man klein war, immer noch verprügelt haben. Und jetzt knufft man sich nur noch mit der Faust ins Gesicht, aber nur so ganz vorsichtig. Und es ist trotzdem immer noch irgendwie böse gemeint.
Okay.
Könnte ich mir vorstellen, dass es, also weißt du, dass er so, er hat einfach gar keine Freunde. Also das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Er hat gar keine Freunde. Die engste Vertraute oder Vertraute
auch nicht,
ist die Katze, ne? Deswegen.
Ja, und die Leute auf dem Holodeck, die bezeichnet er als seine Freunde.
Und die sind nicht existent. Ne? Das sind, um nochmal dieses Bild eines imaginären Freundes hervorzuholen, ne? Die sind wie imaginäre Freunde. Und wenn der Strom ausfällt, hat er keine mehr.
Ja.
Und das ist natürlich nicht schön und eigentlich hätte man ihn davor schützen müssen.
Ja, das versuchen sie ja zumindest hier, ne? Mhm. Und er geht dann eben, also wie gesagt, das ist so wie so ein Actionfilm, er geht dann hier alle Register, um das mit dem Wurmloch durchzuziehen. Am Ende geht er davon aus, es hat nicht geklappt. Er ist dann quasi verhaftet und dann kommt Admiral Paris, das ist ja auch tatsächlich der Vater von Tom Paris, der hier oben noch in dem Projekt als Kopf steht und der natürlich bemüht ist, Kontakt zu haben zur Voyager, dass es funktioniert, der dann ankommt und sagt, ich habe mir das durchgeguckt, das ist ein cooles Konzept, aber Barclay ging da schon aus, dass es abgelehnt wird und hat deswegen den Alleingang begangen und dann sagt dann Paris, ja, das ist jetzt aber total schwierig für mich, wie soll ich denn jetzt damit umgehen? Aber dann kommt das erlösende Geräusch, die bekommen Antwort von der Voyager, ne? Und dann ist das Ganze halt erfolgreich gewesen und damit ist es dann nochmal gut gegangen sozusagen, ne? Und dann kann man da weiterarbeiten und so bleibt dann eben auch der Kontakt. Also die können dann jeden Monat eine Transmission hin und her schicken. Und gegen Ende der sechsten Staffel in der Folge Rettungsanker, das ist dann, eigentlich ist es ja die gleiche Staffel, wieso ging ich dann davon aus? Es könnte sein, dass ich die Jahreszahlen verdüttelt habe. Ich bin mir nicht sicher, ob es 77 ist, dann wäre er 37, bin ich mir nicht sicher. Ja, gute Frage. Da erfahren wir, dass er, also wir wussten vorher schon in der Staffel 2 Holosyndrom, da hat er überhaupt quasi diese Rolle des Hologramms dort gespielt, in dieser Fehlfunktion, weil er ursprünglich mal, das muss zu der Zeit gewesen sein, als er eben noch auf der Enterprise gedient hat.
Okay.
Beteiligt war an der Programmierung oder an dem Entwurf der Notfallhologramme. Also das MHN ist ja von Dr. Zimmerman entworfen worden, aber Barclay muss daran mitgearbeitet haben. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass sich da zwei Seelen treffen, die sehr gut zusammenpassen irgendwie, ne? Also ja, beide so
holo-affin. Der Zimmerman ist ja eher, er ist ein absoluter Sexist. Also so wie ich das gesehen habe. Und Barclay kann halt überhaupt nicht mit Frauen sprechen. Die sind aber beide Nerds.
Naja, kann er schon. Ne, kann er schon. Sie sind beide Nerds, aber auf extreme Art und Weise. Also beide haben zwischenmenschliche Probleme. Wobei Zimmerman einfach jeden vor den Kopf stößt und beleidigt. Und Barclay ja tendenziell eher Schwierigkeiten hat, sich vor Leuten auszudrücken. Ne? Gut. Aber also Barclay soll, und das ist halt die Frage, da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich real ist, denn es ist innerhalb dieser Holosyndrom-Folge wird es erwähnt, innerhalb einer dieser vorgegaukelten Realitäten, da heißt es, Barclay wäre für den Test zwischenmenschlicher Fähigkeiten zuständig gewesen. Also es könnte sein, dass Barclay für die zwischenmenschlichen Fähigkeiten zumindest den Test dieser von dem MHN zuständig ist. Und dann erklärt sich vieles, oder?
Ja, okay.
Ja, na gut. Und in Rettungsanker, da sehen wir ihn eben, Barclay, da kommt er zu Besuch, ich meine auf die Jupiter-Station, denn dort lebt und arbeitet Dr. Zimmerman, der als Vater der modernen Holographie gilt. Und er ist krank. Ja, der ist dann gleich schon wieder pumpig, kommen sie mich auch mal wieder besuchen, so, ne? Und der lebt halt auch total in seiner eigenen Welt und Barclay berichtet halt, was er erreicht hat, ne, mit dem Wurmloch und dass sie da jetzt voll zu tun haben mit den Transmissionen jeden Monat und wie spannend und so. Und dann sagt er, ja, Glückwunsch zum transgalaktischen Telefonanruf, das was interessiert mich, so ein Quatsch sozusagen, ne? Und aber ja, also wie gesagt, das sind halt so zwei Seelenverwandte, ne? Also so Holo Personen irgendwie, also so die holo-affin sind, sag ich mal. Und da gibt es dann das erste Kennenlernen zwischen wirklich Lieutenant Barclay, also dem echten Barclay, bei uns hier und im Sonnensystem zumindest, bei uns hier im Sonnensystem, so, genau, okay. Und dem Holodoc, denn der kommt in einer Transmission hierher, um Dr. Zimmerman zu treffen und medizinisch zu behandeln. Ja.
Und daher
kennen die sich, genau. Ach ja, die sind dann furchtbar im Streit und Diana wird auch noch involviert und so, ja. Und dann am Anfang der siebten Staffel gibt es dann den umgekehrten Besuch. Also was liegt näher, als dass so jemand wie Barclay dann auch irgendwann dahin kommt, dass er sich selbst als Hologramm programmiert?
Oh je. Ja, weil er echt ein gutes Vorbild ist.
Ja. Und dann steckt er sich selbst, also sein Hologramm, ne? Also er ist ja auch total besessen von der Voyager und ihrer Crew und so und dieser ganzen Mission. Und dann steckt er sich selbst in diese Transmission und lässt sich dort hinschicken, aber die Transmission kam nicht an. Ja, und dann im nächsten Monat versuchen sie es nochmal und offenbar hat es wieder nicht geklappt. Aber Barclay hat jetzt rausgefunden, dass die Transmission abgefangen wurde. Und parallel sehen wir dann eben auch, was im Delta-Quadrant passiert. Denn dort kommt tatsächlich ein Barclay-Hologramm an, aber der ist eben ganz anders, als wir den Barclay kennen. Also der ist ja einerseits so selbstbewusst und auftretend, wie wir ihn in seiner Holo-Fantasie immer kennen. Aber es ist definitiv nicht der Barclay, der losgeschickt wurde. Das ist eben, ja, da wurde was manipuliert und es stehen Gefahren an und das muss dann entsprechend gelöst werden. Also was die Voyager-Crew von diesem falschen Barclay erlebt, das lassen wir mal ein bisschen bei der Seite, würde ich sagen. Aber gucken wir uns den richtigen Barclay an. Der lebt ja nach wie vor auf der Erde und dann wird er gefragt, also weil er dann schon wieder so ein bisschen durchdreht, ne, ein bisschen zu dolle wird einfach für seine Leute dort bei der Arbeit. Und dann sagt dann Harkins, naja, wie viel Urlaub haben sie denn eigentlich noch? Und sagt er, ja, ich weiß auch nicht, so 50 oder 60 Tage. Und mit Sicherheit, das ist nicht die Wahrheit, ne, wenn er schon so anfängt. Also es wird schon noch mehr sein. Und aus amerikanischer Sicht ist es mit Sicherheit ja immens viel. Also ich meine, es ist für uns ja auch viel, aber ich glaube, die Amerikaner haben ja noch einfach viel weniger Urlaub als wir so. Und also es muss schon extrem sein. Und was macht dann ein Barclay? Er nimmt Urlaub insofern, dass er Diana in den Urlaub nachreist. Wie übergriffig kann man sein, ja? Und dann erleben wir die beiden eben wieder und sie sagt dann so Sachen wie, hey, was ist passiert? Warum bist du denn jetzt schon wieder so down, als wir das letzte Mal uns gesehen haben? Das war bei Jordys Geburtstag und da warst du noch so gut drauf. Was ist passiert? Und sagt er, ja, damals war die Welt ja noch ganz anders. Da hatte ich mein Hologramm von mir schon, also fertig und habe das Jordy gezeigt und der war total stolz und das war einfach super. Die Dragons haben die Meisterschaft gewonnen und dann ist er dann in der Zeit auch noch mit der Leosa ausgegangen und dann sagt sie, ja, was ist denn aus der geworden? Und dann kommt halt nach und nach raus, da ist er halt total verarscht worden. Also das war ein gekauftes Dabo-Girl, die ihn ausspioniert hat und das kam dann eben dazu, dass eben dieses Projekt mit dem Hologramm verschicken schiefgegangen ist. Ne? Also die wurde dafür bezahlt, eben die Informationen zu sammeln, damit andere wiederum, also Ferengi, dieses Hologramm abfangen, modifizieren und zu ihren Zwecken weiter nutzen können. Und das ist halt schon heftig. Also das, ja, er wird dann auch damit konfrontiert mit der Lyosa und erfährt dann halt, dass alles vorgespielt war und ist schon hart.
Über Dabo-Darm müssen wir uns auch nochmal unterhalten.
Ja, machen wir auch noch.
Ich glaube, das Thema ist gar nicht so klein, jetzt wo du es gerade anschneidest.
Ne? Ja, ja. Naja, okay. Und was ich aber hier interessant finde noch, was ich noch unbedingt erwähnen will, dass der Admiral Paris, also zumindest ist es wieder das, was Barclay sagt. Ne? Also er aus seiner Sicht, er sagt, Admiral Paris war total sauer, als die Transmission letzten Monat verloren gegangen ist. Jetzt ist sie wieder verloren. Wir hatten letzten Monat schon total hohen Druck. Ne? Das finde ich interessant, was hier über die Arbeitsatmosphäre und über dieses Verhalten innerhalb der Arbeit gesagt wird, finde ich heftig.
Das nehmen wir ja gar nicht wahr. Nur, ich gehe gerne immer wieder darauf ein, ne? Nur, was die Arbeitsrhythmen angeht, auf der Cerritos sehen wir so etwas, dass es mal einen heftigen Zeitdruck geben kann, ne? Dass die Leute sich Buffer-Time nehmen und wenn das dann auffliegt, dann wird die Arbeit ganz hart getaktet und dann leiden alle darunter. Ich meine, das ist auch total überspitzt dargestellt worden. Lower Decks nimmt sich da halt auch die Freiheit daraus, das wirklich absolut weit zu überspitzen. Aber wer weiß, vielleicht ist es für so eine Person wie Barclay tatsächlich so, also wird das als ein wahnsinnig hoher Druck wahrgenommen, während diese ganze, also so sehe ich das, darauf wollte ich halt ganz am Anfang auch schon hinaus, diese Elite, die sich ja auf so einer Enterprise D oder auf überhaupt irgendeiner Enterprise immer versammelt, das sind ja alles die sind nicht nur in ihrem Bereich richtig gut, sondern die sind in allem richtig gut. Also die haben 120% in jeder Kategorie, in jedem Attribut sind die besser als andere Menschen.
Das sagen sie ja tatsächlich auch. Deswegen bist du an Bord der Enterprise. Ne?
Richtig. Am Anfang wollte ich darauf hinaus, dass Barclay, und ich glaube, das hattest du halt auch schon gesagt, Barclay ist ein Typ wie du und ich. Der ist, der kann Sachen gut. Ich kann auch Sachen gut. Ich weiß aber auch, dass ich Schwächen habe. Ich bin sicher, dass es dir da ähnlich oder genauso geht. Und jeder von uns hat Bereiche, in denen er richtig, richtig gut ist. Und Barclay ist ein hervorragender Ingenieur. Der hat wahnsinnig gute Ideen. Viele gehen davon in Sand. Das ist halt einfach so, ne? Wenn man viele Ideen hat, dann ist halt einfach nicht alles immer richtig und alles immer perfekt. Und so geht's uns ja auch.
Also so wie es sich jetzt hier in diesem Pfadfinderprojekt darstellt, fehlt ihm wohl so ein bisschen auch das Maß rauszufinden, was wirklich realistisch praktikabel ist. Ne? Mhm. Also ich fand interessant, weil hat mich doch sehr gestört im Laufe dieser ganzen Folgen, die er so hat, dass eben nicht an ihn geglaubt wird, obwohl er doch am Ende, also spätestens nachdem er einmal so große Erfolge hat, kann man doch beim nächsten Mal denken, naja gut, vielleicht hat er ja wieder recht, ne? Aber es wird dann häufig gleich so abgebügelt, abgewertet, Augenrollen, ne? Und jetzt hier im Rahmen des Pfadfinderprojektes ist es so semi, also halb-halb, ne? Auf der einen Seite schätzen sie ihn, ne? Aber also sowas zu sagen wie, du bist wertvoll fürs Team aufgrund deiner Fantasie und so, aber halt mal den Ball flach, ne? Das heißt ja auch schon wieder, es ist ja schon wieder so relativierend irgendwie. Also das macht ihn so besonders, weißt du, was ich meine?
Ja,
also,
na klar.
Und dann auf der anderen Seite, das fand ich aber dann wieder sehr schön zu sagen, wir haben 6 Monate lang an der Transwarp-Sonde gearbeitet und daraus ist nichts geworden. Ne? Das war eine Idee von dir. Das ist auch wieder so vielleicht so eine utopische Idee. Sowas total Unrealistisches, wo man denkt, boah, das kann doch nicht sein. Aber der hat voll die Idee, dann probieren wir das jetzt. Vielleicht funktioniert das ja. Und hier haben sie es gemacht. Ne? Aber die Frage ist, wie oft macht man solche fixen Ideen mit? Weil man verschwendet hier halt Ressourcen, Zeit. Ne? Und
ja, wer weiß, ob die Ressourcen das Hauptproblem sind. Ich glaube, die Nerven der Leute. Ich glaube, es geht schon um die.
Ja, aber es geht schon um die Zeit, ne? Und es könnten ja auch mehrere Teams arbeiten parallel.
Ich meine, auf der Erde ist wahrscheinlich genug Raum für. Es geht ja nicht mehr um Geld. Es geht ja auch sicherlich nicht mehr um Material. Wir haben ja beim Replikator drüber gesprochen. Wer weiß. Das können wir ja nicht hundertprozentig sagen. Aber das ist wahrscheinlich, dass es daran nicht scheitert. Woran es scheitert bei einem Projekt ist natürlich, dass entweder die Grundannahme eines solchen Projektes falsch ist oder dass halt falsche Schritte gegangen wurden. Und vielleicht muss man das halt nur genau genug analysieren. Vielleicht findet man dann eine Lösung für dieses Problem, beispielsweise der Kommunikation. Diese Telekommunikation ist halt ein Projekt. Vielleicht geht man das aber auch anders an und vielleicht gibt es auch ganz viele Teams, dass ihm jetzt Druck gemacht wird. Auf der Erde leben viele, viele Menschen. Wer weiß, wie viele das sind. Wird eigentlich eine Zahl genannt in Star Trek? Ich glaube nicht.
Nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Das ist eine andere Folge von uns.
Ja, genau. Wir werden die mal hören, aber erst viel später, wenn wir sie irgendwann mal aufgenommen haben. Also auf der Erde könnten sich ja ganz viele Teams bilden. Deswegen ist halt die Frage, warum sollte er denn überhaupt Druck haben?
Ja, es gibt aber so viele Themen, ne? Es gibt bestimmt ganz viele tolle Forschungsprojekte und so ein verschollenes Schiff ist halt eines von vielen. Ich glaube, dass es auch um Ressourcen geht, ne?
Es könnte auch sein, dass er verplant wird, dass gesagt wird, nein, wir kennen oder wir wissen, was du kannst. Du bist halt ein gut ausgebildeter Ingenieur in dem und dem Bereich und wir brauchen dich dort. Vielleicht ist das ja das, was du meinst. Dass sie sagen, nee, du verschwendest deine Zeit bitte nicht damit. Wir haben dich ausgebildet und jetzt verschwendest du deine Zeit, also das ist die Ressource, die knapp ist, die verschwendest du bitte nicht mit so einem Blödsinn, der dann am Ende wieder im Nichts verläuft. Und ich meine, am Ende funktioniert das ja auch. Es ist schon merkwürdig, dass man keine zweiten Chancen gibt. Es ist auch wirklich echt merkwürdig, dass man nicht sagt, okay, wir gehen hier einen ganz unkonventionellen Weg. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das nicht funktioniert. dass man dann hinterher enttäuscht ist und sagt, ach, so ein Schrott. Ich meine, es geht nicht mehr um Geld. Ne? Deswegen weiß ich nicht, wo es da jetzt so hakt, warum er diesen Druck empfindet. Und das ist vielleicht der Punkt. Vielleicht empfindet er den Druck auch nur. Vielleicht ist er gar nicht da.
Ja. Kann schon sein, ja. Vielleicht empfindet er den, weil er nicht mehr alles machen konnte, ungezwungen, ne, dass man, also ich meine, das musst du auch erstmal hinkriegen, dass du sagst, ich schicke jetzt ein Abbild meiner selbst durch dieses Mikrowurmloch. Das ist die, einmal im Monat können wir was hinschicken und jetzt schicke ich mich selbst. Ich meine, hallo, ja. Sie hätten auch einen Stapel Informationen, Briefe und neueste Daten schicken können, aber nein, sie schicken ihn. Ne? Und dann auch noch ein zweites Mal, also er kann ja auch ganz viel machen.
Ja, es ist die Frage, wie ist die Bandbreite so schmal, also so wird es wahrscheinlich sein, dass man tatsächlich nur einmal in so einem gewissen Takt was schicken kann. Rein theoretisch könnte man ja.
Also jetzt in diesem Projekt, es wird auch erklärt, warum irgendwie nur einmal im Monat was geschickt werden kann, ja.
Gut, dann ist das halt so. Und dann, aber warum man, also ich weiß nicht, die Annahme, dass man etwas losschickt, ich meine, das ist ja ein Broadcasting-System, ne? Du schickst nicht einen Quant an Informationen los und wenn das abgefangen wird, ist das weg und ist dann nur noch an dieser Stelle gespeichert. Also vielleicht ist das ja so in diesem Fall. Ich kenne die technischen Einzelheiten da nicht. Aber normalerweise ist es halt so, wenn du mit einem Radiosender arbeitest, dann schickst du Radiowellen raus und wenn einer das hört, können es alle anderen nicht mehr hören. Das ist ja Blödsinn, ne? Aber wenn es vielleicht irgendwie so eine Quantenverschlüsselung. Nee,
es muss ja durch das Wurmloch geschickt werden in den Delta-Quadranten. Okay. Ne? Darum geht das. Mhm. Na gut, also was hier dann noch ist am Ende, also wir erfahren ja hier die Beziehung mit der Leosa, die war vorgegaukelt, ne? Und Diana spricht ihm dann Mut zu und Riker kommt dann auch, also Will kommt dann auf die Erde und sie verbringen ihren Urlaub dann dort, weil sie, ich weiß nicht gar nicht, wo sie war, ob sie auf Riser war oder so. Auf jeden Fall war sie irgendwo am Strand und sie kommt dann halt ja zu Barclay und unterstützt ihn da. Und dann ist klar, sie kann jetzt auch nicht einfach abreisen. Es ist umgekehrt, Will kommt zu ihr, sie verbringt die Zeit dort und sie sagt, ach, der bringt jemand mit, die stellen wir dir vor. Und er ist schon wieder so abwehrend, ne? Er will jetzt niemanden kennenlernen, er will wieder seine Ruhe und will sich wahrscheinlich wieder verkriechen in die Holo-Welt oder so. Oder seine Katze knuddeln und dann sagt sie, nee, so ist es nicht. Du musst jetzt hier, ne, also wenn du gefallen bist, dann steigst du wieder aufs Fahrrad. Das sagt sie nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine, ne? Mhm. Und genau, also das finde ich auch ganz schön,
ja, aber wie das gebranntes dann hier ausgeht. Gebranntes Kind scheut Feuer. Er ist ja kein Kommunikationsspezialist und mit Frauen hat er ja außer mit Diana keine guten Erfahrungen, selbst mit ihr keine guten Erfahrungen gemacht. Und ich könnte mir vorstellen, dass er das ablehnt, nicht aus dem Grund, dass er kein Interesse an neuen Leuten hat, sondern dass er einfach so häufig von diesen Menschen, auch Menschen, von denen man annehmen müsste, dass die gut sind, dass er so häufig von denen enttäuscht worden ist, dass er das aus diesem Grunde ablehnt. Und das ist so traurig. Das ist wirklich echt traurig, dass, wenn ich dieses Nein höre an dieser Stelle, dass ich vermuten muss, dass es daran liegt, dass das Umfeld auf ihn so negativ einwirkte.
Na gut, ich meine, er wurde hier total ausgenutzt, ne? Also es wurde jemand bezahlt, um ihn zu bezirzen. Die ganze Beziehung war vorgegaukelt. Das ist hart. Aber ich finde es schön, wie Will und Diana hier dann auf ihn eingehen und für ihn da sind. Ne? Und er hat ja auch vorher gesagt, also dass er seine Familie auf der Enterprise zurückgelassen hat und hat ja offenbar immer noch, also jetzt noch mal ein Jahr später, immer noch nicht so einen richtigen Kontakt auf der Erde geknüpft. Ne? Mhm. Na gut, also dann geht's weiter in der 7. Staffel. Da passiert jetzt mit ihm nicht mehr allzu viel, aber man sieht ihn hier zumindest noch, insofern, dass er einen neuen Erfolg feiern kann nach diesem Mikrowurmloch und den Übermittlungen, ist er jetzt mit Input von Harry, Kim und Seven of Nine dazu in der Lage gewesen, die erste transgalaktische Com-Verbindung herzustellen. Mhm. Und die können sich also jetzt in Echtzeit unterhalten. Also sie schicken sich nicht nur Briefe hin und her, sondern es gibt jetzt ein grisseliges Bild auf dem Bildschirm und man kann sich unterhalten. Mhm. Ja, und Harry findet es so toll, dass er sagt, also wahrscheinlich bekommen sie dafür bald den Daystrom-Preis. Mhm. Das finde ich auch ganz schön.
Danke für nichts.
Ehrlich. Ja, wir erfahren es nicht, dass er's gewinnt, aber das wird zumindest so angenommen. Also ich meine, das ist ja was sehr, sehr Besonderes, dass er das geschafft hat, und kann man nur hoffen, dass es auch gewürdigt wurde noch, ja, ne?
Ja, also das ist richtig zu hoffen,
ja. Genau, und das ist also diese Folge, die Veröffentlichung, also da geht es ja um diesen Holo-Roman des Doktors, und da sitzt dann zumindest Barclay dann noch später mit dabei, als es um diese Verhandlung geht über die Rechte von holographischen. Und da hat er dann aber nichts mehr zu sagen groß, das sitzt da halt dabei, ist anwesend, ne? Und dann im Endspiel, in dem Finale der Serie, da sehen wir ihn dann in der alternativen Realität, also wir wissen ja alle, denke ich hoffentlich, dass die Voyager 23 Jahre gebraucht haben wird am Anfang dieses Endspiels, um nach Hause zu kommen. Allerdings gab es halt große Verluste. Und die, die halt noch da sind, die treffen sich jedes Jahr, um feiern zusammen. Und Reginald wurde eben auch mit in die Voyager-Familie aufgenommen und feiert mit ihnen mit. Und alle sind übelst alt geschminkt. Und wenn man guckt, wie alt sie aussehen, oje, oje. Also er ist jetzt 63 und ist sehr sortiert, er stottert überhaupt nicht mehr, er ist also offenbar richtig bei sich angekommen, es ist richtig schön zu sehen, wie gesettelt er jetzt da ist, also wie angekommen er bei sich selbst ist. Er doziert jetzt, er ist jetzt Commander, er gibt Vorlesungen an der Akademie. Und dann, das ist interessant, fand ich, als er für Janeway lügt, denn die Admiral Janeway, die will ja die Zeitlinie ändern und reist zurück, um Dinge richtig zu stellen, wie sie meint. Als er, also er hat ihr geholfen in den Vorbereitungen, wie so manche anderen auch. Und als er da für sie lügen muss, da fängt er an zu stottern. Und dann fällt es halt direkt auf, was ist da los? Wieso stottern sie plötzlich wieder? Das hatten sie doch überwunden. Dann fällt es halt richtig auf. Und also er ist da sozial total eingebunden, spielt Golf mit dem Doktor und so, ne? Das ist einfach sehr, sehr schön. Aber es ist natürlich eine alternative Realität, die so gar nicht stattgefunden hat. Und wir sehen ihn dann aber, als es dann das endgültige Ende gibt, also wo sie nicht 23 Jahre gebraucht haben, um heimzukommen, sondern zu 7, sehen wir ihn dann beim Empfang auch. Also als jetzt, keine Ahnung, wie alt er jetzt ist, 38, 39, genau.
Ja, aber das liegt ja auch nahe, dass sich das alles so entwickeln kann. Und das ist, finde ich, sehr zufriedenstellend, wenn man dann merkt, okay, das ist eine Entwicklung, die mag ich, denn die ist positiv für ihn. Und er hat es ja nicht verdient, schlecht behandelt zu werden, denn er ist, so wie sehe ich das, kein schlechter Mensch. Zwischenzeitlich hatte ich ihn für größenwahnsinnig gehalten, aber ich möchte, dass er auch gut behandelt wird. Warum sollte man ihn schlecht behandeln? Weil er Psychosen hat oder Phobiker ist oder am Anfang sehr, sehr neurotisch wirkt. Das hat er nicht verdient. Und er ist ein super Genie in seinem Gebiet. Ich mag ihn. Also jetzt sind wir schon am Punkt, dass es so ein bisschen fazitieren.
Ja, ich würde schon sagen.
Ja. Also aus meiner Sicht ist es so, dass ich ja am Anfang gesagt hatte, er ist unsympathisch, unzuverlässig. Er ist unfähig zu kommunizieren, größenwahnsinnig zum Teil, und es wirkt irgendwie inselbegabt. Aber nach dieser ersten Folge, in der er auftrat, entwickelte sich das immer weiter und er wurde dann ja auch mehr integriert. Und das ist für mich sehr zufriedenstellend zu sehen. Es ging so ein bisschen hin und her, hatten wir ja auch drüber gesprochen. Aber dass er dann am Ende, selbst im schlimmsten Fall, nur noch schüchtern war, ja, Phobiker, aber das ist ja nicht furchtbar. Er ist ein Fanboy. Da wüsste ich noch ein paar Leute. Ne? Er ist immer noch unsicher, er ist ein Hypochonder, aber das sind viele Menschen. Er ist, in einigen Stellen ist er ganz einfach, aber auf der anderen Seite ist er ein Mega-Genie. Er ist spielsüchtig. Das sind Menschen. Das ist halt einfach so, ne? Also spielsüchtig, mediensüchtig, würde ich sagen.
Ja. Wobei, also ich bin mir nicht sicher, ob das, ja, also vielleicht passt das.
Ja, aber das ist das, was ich jetzt mal einfach annehme, ne? Er ist so ein Holodeck-Mediensüchtiger. Ja, das könnte man schon so ganz grob behaupten. Aber was mir aufgefallen ist, insgesamt, er wurde zwischenzeitlich Brokkoli genannt und hat das ohne zu heulen und davon zu rennen, einfach mal ertragen. Er ist an dieser Stelle wirklich ein relativ großer und harter Geist, oder er hat sich ein dickes Fell angearbeitet. Aber insgesamt, muss ich sagen, ist er liebenswürdigerweise unperfekt.
Mhm. Ja, das stimmt. Ich glaube, das macht ihn halt auch wirklich allgemein gesehen sympathisch. Man kann sich mit ihm nicht nur deswegen identifizieren, mhm. weil viele, er ist ein Publikumsliebling, ne? Und das ist ja auch der Grund, warum er auch immer wieder reingeschrieben wurde, warum Dwight Schultz eben nicht nur eine Folge hatte, ne? Und immer wieder kommen durfte. Und selbst hatte der sich übrigens auch mal gefragt, wann es denn Schluss ist, wann er ihn nicht mehr spielen können würde, wann er zu alt ist für die Rolle quasi, ne? Wann das nicht mehr funktioniert. Aber ich finde es schön, wie sie das gelöst haben und auch, dass es eben diese Entwicklung gibt, dass wir sehen, dass da sich was tut. Mhm. Und auch im Umgang mit ihm sich was tut. Ne? Das haben wir ja deutlich gemacht, dass der Umgang mit ihm teilweise echt erschreckend war, ne? Dass sich da Leute nicht mit Ruhm bekleckert haben. Ich finde es spannend zu sehen. Also ich meine, die Folgen sind natürlich jeweils auch ein Kind ihrer Zeit. Ich finde es schön zu sehen, dass es hier verschiedene Ansätze gab. Also ein Geordi, der halt es angeblich, also sagt er, ich glaube ihm das auch, dass er es versucht hat. Er hat es irgendwie lange versucht, sagt er, ne? Aber letzten Endes war die Art, wie er mit Barclay umgegangen ist, ja sehr pumpig. Auch Riker nimmt sich das sofort an, ne? Er sagt, ich lese ihren Namen immer wieder in den Berichten, was ist hier los, ne? Geht ihm so richtig an, packt ihn am Arm und ist richtig heftig, ja. Und dann aber den Gegenpol, den Picard, der sagt, das ist aber ungewöhnlich, das habe ich ja immer auf meinem Schiff ja eigentlich nicht, schon wieder dieses Elitäre, ne? Das sind wir nicht gewohnt auf diesem Schiff, aber wir gehen auch nicht den einfachen Weg. Wir sagen nicht, wer hier nicht passt, der wird rausgeschmissen. Und Barclay bietet es ja auch an, also ich weiß nicht an welcher Stelle, ich meine hier auch in dieser ersten Folge in Staffel 3 TNG, der schüchterne Reginald, als er dann erwischt wurde quasi auf dem Holodeck, was da so läuft. Auch sehr naiv, dass er da nicht abschließt. Was ist denn da los? Naja gut, also oder sich mal einen Wecker stellt, ne, so Geschichten, wo er anbietet. Wissen Sie, ich mach's Ihnen leicht, ich reiche meine Versetzung ein. Ne? Also er würde es ja dann auch anbieten, aber nein, man will es mit ihm versuchen. Und ein Picard, der sagt, es geht so nicht. Überwinden Sie Ihre Vorbehalte, machen Sie sich ihn zum Freund. Gut, das ist natürlich auch fragwürdig, ob man sowas so sagen kann, aber vielleicht braucht es die Ansage, um das hinzukriegen, dass jemand überhaupt offen ist. Und dann merkt man ja richtig auch im Verhalten zum Beispiel von Geordi, wie da eine gewisse Zäsur ist. Ne? Er könnte jetzt auch schon wieder aus der Haut fahren, aber er kann es auch einfach lassen. Mhm. Ist ja auch eine Entscheidung, wie man jemanden begegnet. Und das finde ich ganz schön, dass das hier durchgespielt wird. Und auf der einen Seite regen wir uns auf, aber auf der anderen Seite ist es halt vielleicht auch genau das, was man uns oder was man dem Publikum seiner Zeit eben auch zeigen muss, ne? Weil man hat es uns bis dato ja nicht gezeigt in der Form oder in dem Ausmaß. Und offenbar brauchte es das, ne? Damit Zuschauende sich auch alle auch immer mal wiederfinden können. Und hier hat man dann gegebenenfalls eben dann erstmals die Möglichkeit, sich wiederzufinden, wenn man sagt, aber ich bin halt nicht so smooth, also ich bin nicht so einpassend, ich bin nicht das Puzzleteil, das sofort in diese Lücke passt, in dieses pastellfarbene, teppichbezogene Schiff. Ne?
Das stimmt. Ja, genau.
Ja. Also ja, total spannender Charakter.
Ja,
also
am Anfang, ich habe gedacht für diese Folge.
Hin.
Ja, genau, ich habe gedacht, dass ich ein klares Bild von dieser Person habe, ne? Aber erst vielen Dank Matt nochmal, ne? Dass wir da nochmal drüber nachdenken durften, denn das nochmal zu sehen, also ich habe jetzt nicht alles gesehen, wie du auch mitgekriegt hast, jetzt diesmal mit dem anderen. Also, jetzt muss ich nochmal nachdenken, Voyager.
Die andere Serie, kannst
genau,
du auch sagen.
Die anderen Serien. Ja, also diese Voyager-Folgen hatte ich nicht mehr annähernd so präsent. Aber auch das, wenn man das so sieht, das ist eine schöne positive Entwicklung und das formt in meinem Kopf jetzt ein ganz anderes Bild von Reg als das, was ich vorher hatte. Ich habe ihn anfangs auch immer Barclay genannt, so Distanz und der ist mir irgendwie unangenehm. Ich würde ihn jetzt gerne Reginald oder Reg nennen, weil er einfach, ja, ich bin verwundert, dass ich ihn jetzt tatsächlich in einem anderen Licht sehen kann.
Ja, cool. Ja, stimmt dich auch ein Stück weit. Mhm. Wobei ich natürlich nicht immer nachvollziehen kann, was ihn so bewegt oder warum er diverse Schwierigkeiten hat, ne? Wie du ja auch schon gesagt hast, manchmal denkt man sich, aber eben auf dem Holodeck hat es doch auch noch geklappt. Sag's doch einfach, ne? Aber dann steht er da und er kann es nicht. Aber das kann ja auch jeder nachvollziehen. Man hat ja auch in bestimmten Situationen oder wie wir schon mit den Phobien hatten, dass jeder da so vielleicht seine Erfahrungen hat. Und wenn man das mal so ein bisschen versucht zu übertragen, dann kann man dann doch ganz gut mitfühlen, denke ich.
Genau, so geht's mir auch. Ja, ich habe ja gesagt,
spannend.
Ich habe im Vorfeld gesagt, ja, eine halbe Stunde kriegen wir voll. Jetzt haben wir über 2 Stunden aufgenommen. Ja.
Ich hab nicht so viel gefaselt, ne? Aber ja.
Du hörst dich wieder immer ganz hervorragend an.
Sehr gut.
Okay, also ich hoffe, wir haben euch nicht zu sehr mit den Details von Barclay oder Reginald gelangweilt, liebe Hörerinnen. Entschuldigung.
Perfekt.
Ich muss noch üben. Und für mich war es diese alten Erfahrungen nochmal neu aufzuarbeiten, ist für mich eine neue Erfahrung. Und jemanden in neuem Licht zu sehen, ist doch eine schöne Sache. Das war eine gute Entwicklung.
Ja.
Ja. Und wir sind auch schon an der Arbeit an einem neuen Programm. Vielleicht schaffen wir es ja mal ein bisschen früher im Monat, das aufzunehmen. Und dann können wir uns dann schon wieder was Neues ausdenken und dann kommen wir ein bisschen früher an den Start.
Genau. Ja, und vielleicht habt ihr Lust, uns auch noch rückzumelden, was ihr so denkt über Reg oder über die Besatzung der Enterprise oder, wie die sich so miteinander geben und wie man das so werten kann oder wie ihr das empfunden habt. Oder Rückmeldung zu uns, sagt mir, dass ich zu viel fasel oder ich weiß es nicht. Dann meldet euch doch gerne, schreibt zum Beispiel auf unserer Seite Trekkipedia, ja, trekkipedia.podigy.io.
Genau, oder bei Twitter auf @trekkipedia.
Genau, und auf der Homepage steht auch die E-Mail-Adresse, falls ihr uns Mail schreiben wollt. Und da denke ich jetzt schon wieder dran, haben wir da mal ins Postfach geguckt, müssen wir mal machen.
Hab ich gemacht.
Perfekt.
Ich habe es aber noch nicht beantwortet. Es tut mir leid. Ich habe es gelesen und es wird immer mehr. Unsere Korrespondenz wird immer mehr, aber ich nehme es mir vor, ich mache es jetzt mal in Kürze. Also, okay. Schön, dass ihr zuhört. Seid auch beim nächsten Mal gerne wieder mit dabei. Und bis dahin, lebt lang und spaßoptimiert.
Genau. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.